podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Ihr hört und seht Deutschlands Wrestling-Podcast Nummer 1. Und einmal pro Woche besprechen wir mit einem besonderen Gast die großen und kleinen Themen des Mainstreams. Viel Vergnügen beim Hauptkampf mit Aaron und seinen Gästen.
Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Hauptkampf. Mein Name ist immer noch Aaron, ja auch in Woche 6 des neuen Hauptkampfes. Und ich freue mich wieder darauf, mit euch die wichtigsten Themen dieser Wrestling-Woche zu besprechen. Mit dem Gepäck haben wir folgende Themenblöcke. Geht es für Chris Jericho nun doch nicht zur WWE? Wurde sein AEW-Vertrag eingefroren? Außerdem fragen wir uns, warum Tony Khan scheinbar denselben Fehler zweimal begeht. Denn nach Cody Rhodes 2019 setzt nun auch Hangman Adam Page sein Recht, um den World Title anzutreten, bei AEW Revolution aufs Spiel. Zusätzlich stellt sich eine Woche vorher nun natürlich die Frage, wer bei WWE die Elimination Chamber gewinnt und somit Nacht 1 bei WrestleMania headlinen darf. Und für das alles und ein Thema seiner Wahl habe ich heute einen tollen Menschen dabei, mit dem ich bisher nicht das Vergnügen hatte, casten zu dürfen. Diesmal aus den eigenen Reihen, unseren Monday Night Raw Experten und Shootingstar des deutschen Wrestlings, Virgil, wie geht's dir?
Shootingstar nach 8 Jahren ist natürlich auch was Schönes. Ja, ich freue mich hier zu sein. Meine Hauptkampfpremiere mit dir. Ich durfte ja vorher bei dem lieben Tobi, schöne Grüße nach SmackDown, durfte ich hier auch schon sitzen. Und ich freue mich, dass wir einfach heute eine richtige Expertenrunde machen und so viele unterschiedliche Themen auseinandernehmen werden. Also ich glaube, wir werden richtig tief ins Detail reingehen. Und wäre besser, wenn nicht wir beide zusammen. So sehe ich das einfach.
Das freut mich doch auch, weil ich jetzt wirklich mal einen von unseren meinungsstärksten Caster an der Seite habe, der so viel Expertise mitbringt. Deswegen will ich auch gar nicht lange rumfackeln und wir starten einfach rein in den ersten Block. Denn, wie Fightful diese Woche berichtet hat, scheint es mit dem Comeback von Chris Jericho bei der WWE erstmal nichts zu werden, beziehungsweise zumindest wird es sich erstmal verzögern, denn allem Anschein nach wurde nach seinem letzten Match bei AEW Dynasty bereits im April 2025 sein Vertrag eingefroren. Das bedeutet im Groben, dass es zu erwarten wäre, dass die gesamte Restvertragslaufzeit an das bisherige Ende des Vertrages angehängt wird. Womit das jetzt alles zusammenhängt, ist eigentlich relativ unklar. Könnte Jericho vielleicht um eine Auszeit gebeten haben? Möchte Tony Khan einfach Vertragsrecht ein bisschen anwenden, um Jericho noch länger an die Company zu binden und somit vielleicht einen Wechsel um die Mania-Zeit verhindern? Festzustehen scheint, dass Jericho immer noch Bestandteil des AEW-Rosters ist. Vielleicht mal als Frage zum Einstieg, Virgil. Siehst du Jerichos Zeit grundsätzlich bei AEW als abgelaufen und spielt hier Tony Khan vielleicht eigentlich nur auf Zeit? Denn wir haben ja bei Jericho in Interviews jetzt auch in der letzten Zeit gehört, eine WWE-Rückkehr wäre jetzt eigentlich nicht so ganz abgeneigt.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende des Tages wird Chris Jericho sowieso das machen, worauf Chris Jericho am meisten Bock hat. Und im Moment, wenn man sich anguckt, was er jetzt gerade macht, ich glaube, im Moment dürfte er in England sein und mit Fozzy ein bisschen auf Birminghams Bühnen irgendwie ein bisschen rumrocken und so. Ich habe den übrigens mal live gesehen. Ist gar nicht mal so gut, die Band, aber das ist eine andere Geschichte. ganz im Ernst, Jericho, ich glaube, keiner will ihn noch bei All Elite Wrestling sehen. Ich glaube nicht mal Tony Khan würde jetzt froh sein, wenn er da bei einem Main Event oder sowas rauskommen würde und dann sagen würde, drink it in oder sowas. Und diese Machtspielchen mit dem Vertrag, am Ende des Tages sind das auch erwachsene Menschen. Und ich glaube, wenn Jericho sagen würde, komm, ich will aus dem Vertrag raus, hier hast du 1 Million. Oder wenn Tony Khan sagen würde, du musst das und das machen, um aus diesem Vertrag wirklich rauszukommen. Die würden sich schon am Ende des Tages einigen, weil du darfst doch nicht vergessen, was für eine Legacy hinterlässt denn Chris Jericho auch bei All Elite Wrestling. Du willst ja auch nicht Brücken verbrennen, du willst auch nicht sagen, ja, unser erster World Champion damals, mit dem reden wir jetzt heute nicht mehr. Das wird es am Ende nicht sein. Ich glaube, Jericho ist im Moment schon busy, weil der hat auch schon wieder irgendwelche Termine angekündigt für den Mai, wo er mit seiner Band unterwegs ist. Und Jericho ist eigentlich auch am besten, wenn er dann auftaucht, wenn er am wenigsten mit ihm rechnet. Das gab die größten Pops, das gab die größten Reaktionen darauf. Und vielleicht ist das jetzt auch einfach ein Moment. Jetzt gerade, wir haben ihn erwartet zu WrestleMania, wir haben ihn erwartet zum Royal Rumble, wir haben ihn erwartet Ende des Jahres oder Anfang des Jahres zur Netflix-Premiere, kam alles nicht. Vielleicht kommt Chris Jericho, wenn wir ihn gar nicht erwarten.
War ja auch, wie gesagt, in der Vergangenheit immer so, dass Jericho, dann stand er halt mal da bei Raw, dann hatte er aber nie diese großen Pay-Per-View, PLE-Returns oder ähnliches. Jericho macht aus kleinen Dingen immer sehr viel und jetzt in Bezug auf diese ganze AEW-Thematik, ich bin auch der Meinung, AEW braucht ihn nicht mehr, sie haben sich so ein bisschen davon emanzipiert. Er war für diesen Anfangsbass maßgeblich verantwortlich und hat da brutal viel einfach auch aus dieser gesamten New Japan-Fehde mit Kenny mit rübergebracht, wo man ja da auch in New Japan seinerzeit gespürt hat, das ist was Großes, das hat man auf den US-Markt transferiert. Und jetzt, sage ich mal, hat sich das Ganze ja so ein bisschen ausgejerrycoat bei AEW. Insgesamt bin ich aber auch der Meinung, dass man Reisende ohnehin nie aufhalten kann und Tony Khan wahrscheinlich nur auf Dinge reagiert, die ihm die WWE wahrscheinlich irgendwie bereits entgegengeworfen hat, oder?
Ja, du solltest Reisende auch nicht aufhalten, weil was hast du denn davon? Was hast du denn davon, nichts, wenn Backstage bei dir jemand im Catering sitzt, der die ganze Zeit schlechte Stimmung verbreitet? Wenn du mit jemandem zu kämpfen hast, der einfach überhaupt gar kein Interesse hat, hier diesem Produkt irgendwas beizutragen. Du brauchst ja Leute, die das pushen. Du brauchst Leute, die das aufs nächste Level bringen. Und sagen wir mal ehrlich, also mehr als ein Nostalgie-Run bei All Elite Wrestling wäre ja bei Jericho jetzt auch nicht mehr drin. Und das meiste, was man an möglichen Dream-Matches gehabt hätte, hat man ja schon gesehen. Also ich weiß nicht, ob du jetzt davon träumst, nochmal einen Kyle Fletcher gegen Chris Jericho in einem High-Profile-Match oder sowas. Aber ein Chris Jericho eben mit den losen Enden, die er bei WWE zurückgelegt hat. Ich trenne da sowieso. Also Chris Jericho persönlich ist eine Sache, Chris Jericho, der Charakter ist eine andere Sache. Chris Jericho hat bei WWE noch ein paar Sachen, mindestens eine Hall of Fame-Einführung zu erledigen. Und ob das jetzt dieses Jahr passiert oder nächstes Jahr, ich glaube, aus dem Vortex werden wir uns alle nicht befreien. Irgendwann wird's passieren.
Ganz sicher. Also ich glaube, das hat er selber auch verstanden, dass die Fans es nochmal sehen wollen. Plus, wie du es gesagt hast, der Charakter Chris Jericho, der hat ja irgendwie, also wenn ich dazu fantasiere, dann denke ich auch immer so an, was weiß ich, Kevin Owens oder ähnliches, dass du die zwei nochmal zusammenschmeißt. Also einfach auch Storyline-mäßig. Und wenn du dir jetzt AEW als Company anschaust, naja, da musst du halt auch im Ring liefern können, um eine Storyline für diese Audience in irgendeiner Weise auch transferieren zu können. Und da, ganz ehrlich, so das letzte Match, das mich wirklich von Jericho gecatcht hat, ja, das war Wembley 2023 irgendwie gegen Ospreay. Und ansonsten war danach einfach nicht mehr so viel, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn man mal spekulieren würde, wir beide jetzt, wie würde Jericho denn zum aktuellen Zeitpunkt bei der WWE einschlagen? Was glaubst du, ist es dann auch wirklich noch so dieses große Comeback oder haben vielleicht auch die eine oder andere da bei AEW mal hingeguckt und sagt, na, das ist er vielleicht gar nicht mehr. Kann er dort überhaupt noch oben mitspielen? Thema Learning Tree war ja bei AEW eigentlich auch eher...
Die Frage ist halt, was willst du mit einem Chris Jericho nochmal erzählen und was will auch ein Chris Jericho selber? Also will Chris Jericho vielleicht jetzt nochmal wirklich einmal so einen Main-Event-Run haben? Ja, will er wirklich, so wie John Cena, so eine Retirement-Tour vielleicht auch haben, wo wir alle wissen, the last year of Jericho und dann bis zum 31.12. und dann spielt man ein bisschen mit dem neuen Millennium, was dann beginnt, wenn er dann aufhört. Könntest du ja alles machen. Die Frage ist, ich glaube nicht, dass er auch für WWE diese Rolle und diese Wichtigkeit einfach über die 20 Jahre hinweg hat, wie es eben John Cena am Ende jetzt auch hatte. Und deswegen glaube ich nicht, dass das passiert. Große Nostalgie-Matches, weiß ich nicht. Zweimal im Jahr WrestleMania, Saudi-Arabien, Royal Rumble vielleicht nochmal ein Auftritt. Das sehe ich bei ihm schon eher und das ist vielleicht dann auch ein Prozess, wo du es dann noch anstatt ein Jahr für zwei oder drei Jahre ausschlachten kannst und vielleicht auch noch ein paar Leute, die dann sagen, ey, ich weiß, dass es Jericho deine Zeit endet, aber ich will noch mal gegen dich ran. Also damit kannst du schon ein bisschen arbeiten, das einfach viel mehr auch noch rauszuholen. Aber das wird alles stehen und fallen damit, wie viel Bock hat Chris Jericho und worauf lässt sich Chris Jericho ein und wie viel zahlt WWE Chris Jericho auch dafür. Und den Wert für WWE von Chris Jericho einzuschätzen, ist super schwer, weil offensichtlich hat er den ja in den ganzen 7 Jahren nicht gehabt, sonst hätten sie ihn ja nicht 7 Jahre weg sein lassen. Ne? Also sein letzter Auftritt war, glaube ich, der Greatest Royal Rumble, oder
nicht? Oh ja, genau der. Wo, das war, wie gesagt, dann auch irgendwie One Night Only und danach war er wieder weg. Und ich meine, ist ja auch aus gewissen Gründen gegangen, was Thema Kreativität, Placement auf der Card und so weiter anbelangt. Und ob man das jetzt mit dem Jericho, der dann nochmal irgendwie 7 Jahre älter ist, dann wirklich so hinbekommt, dass Jericho zufrieden ist, ich weiß es nicht. Ich bin mir zwar sicher, dass die aktuelle WWE definitiv einem Jericho mehr Freiheiten geben würde, dass er vielleicht auch mit Fozzy touren kann oder abseits davon Dinge tun kann, die ihm ja bei AEW immer wichtig waren. Aber auf der anderen Seite stellt sich halt für mich auch einfach die Frage, kann er da nochmal rausstechen? Was ich jetzt wirklich überhaupt nicht sehen will, und da spekulieren ja auch alle Leute schon online, ist er jetzt vielleicht dann irgendwie der nächste Name, den dann Gunther oder ähnliches in Rente schickt. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss vorher einfach noch ein bisschen mehr passieren. Also Jericho, wie du es gerade gesagt hast, der hat halt einfach noch Storylines offen. Wenn er die nicht zu Ende führt und halt einfach da auch nur abtaucht und dann irgendwie die Hall of Fame mitnimmt, ich glaube, das wäre dann auch underwhelming. Auf der anderen Seite, Jericho, glaube ich, hat immer einen Plan, wo er hingeht, oder?
Absolut, aber ich habe gerade, also stell dir mal einfach vor, Raw After Mania, Jericho feiert sein großes Comeback am Anfang der Show, Gunther kommt dazu und sagt, weißt du was, du und ich heute Abend und wenn ich dich besiege, ist deine Karriere vorbei und Raw After Mania endet mit dem Karriereende von Chris Jericho. Nein. Eigentlich wäre es geil. Eine andere Idee, die Leute aber nicht feiern würden, stell dir vor, Jericho entpuppt sich als der Mastermind der Vision.
Oh.
Das wäre vielleicht dann noch mal so ein Dolchstoß, ne? Dann sind sie wirklich alle im Vortex gefangen.
Dann sind sie richtig im Vortex gefangen, weil da hast du den Learning Tree 2.0. Also, Oh je, also es wurde ja dann auch schon spekuliert, ist Jericho der Typ, der dann irgendwie in der Box ist. Ich meine, von der Beklopptheit der Box, das hätte irgendwie für Jericho ganz ehrlich wieder gepasst, weil er macht ja sehr viel kreative Dinge. Das Mastermind von The Vision kann ich nicht sehen, aber ganz ehrlich, ihr merkt, ich spreche hier mit jemandem, der sich mit Booking auskennt, weil diese Sache mit Raw After Mania, dass dann Jericho irgendwie zurückkommt für diesen einen Auftritt, ich würde es ehrlich gesagt auch feiern, weil dann sind die Erwartungen auch gar nicht mehr hoch, was macht er, was kommt noch, irgendwas. Nee, ist halt die In-Ring-Karriere beendet. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, für das In-Ring wäre er ja eh nicht zur WWE zurückgekommen. Hätte er dann theoretisch auch eine andere On-Cam-Role einnehmen können, die Jericho dann wahrscheinlich mit links wuppt, von dem, wie er sich vor der Kamera präsentieren kann.
General Manager Jericho würde ich absolut feiern. Also
ich
mal
auch.
Ganz ehrlich, das könnte man wirklich machen. Also ich glaube, die Sache ist halt, Jericho ist ja nicht nur im Sinne von einem Wrestler. Darüber kann man streiten, dass er nicht mehr mit den Besten der Welt mithalten wird, ist ja eine Sache. Und dass die höchste Workrate ist ja nun mal bei All Elite Wrestling. Und mit diesen Leuten wird er sich dann eben vergleichen müssen. Dass der Mann aber ein Sports Entertainment Main Event mit 30 Minuten am Boden rumliegen und dann machen wir einen großen Spot und liegen wieder 30 Minuten am Boden rum, das wird er mit 100% noch hinbekommen. Aber ich glaube, der langfristige Prozess und der langfristige Benefit von dem Jericho ist erstmal erst eine Medienpersönlichkeit, die immer noch wöchentlich einen Podcast hochlädt, den sich kaum jemand anhört. Aber wenn du wissen willst, wie Jericho es findet, dass Tekla jetzt Women's Champion bei All Elite Wrestling ist, er hat sie interviewt. Kannst du rausfinden, hört sich nur keiner an. Also ja, der ist nah am Nabel der Zeit. Dann Kommentator, General Manager, dass der als Trainer vielleicht auch im Performance Center seine Erfahrung weitergibt. Besonders was Gimmickplay und sich selber immer wieder neu erfinden angeht. Besonders das wäre ja auch wichtig für die Leute, die eben Performance Center rausfallen, dann denken, scheiße, was mache ich jetzt mit meiner Karriere danach? Jericho bringt dir bei, aber wie du dich neu erfindest, und dann kannst du ja einen neuen Anlauf wagen. Du musst ja nicht, nur weil WWE dich einmal entlässt, ist es auch nicht das Ende deiner Karriere, wenn du eben den nächsten Schritt gibst oder versuchst, irgendwas anderes reinzufinden. Also ich glaube, ein Benefit von dem Jericho generell ist größer als einfach nur die Matches.
Also ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen mit diesem Thema Sports Entertainer. Und gerade was wir in der aktuellen WWE nicht mehr sehen, da war Jericho ein Meister drin, nämlich Gimmicks herausstechen. Dieses Thema mit, ja, ich bin nicht selbst und ich bin halt irgendwie der Typ und der Typ und der Typ. Jericho war all das, was er ist, vom Painmaker bis Y2J bis, was weiß ich, Savers, Y2J, dieses Codeknacken, List of Jericho und. Plus in seine Tage zurück in Japan, wenn ihr euch da mal Interviews anhört, der Typ hat immer sich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich rausstechen? Weil ich bin nicht besser als der und der und der, aber ich kann auf eine andere Art und Weise herausstechen und mit meinen Facetten punkten. Und das gerade, wenn du dir diesen NXT-Vortex anguckst, was du gerade gesagt hast, dem jungen Talenten mitgeben, wie steche ich raus, wie baue ich ein Gimmick auf. Bei NXT ist dafür auch noch Platz. Das Main-Roster ist aktuell wahrscheinlich, was das anbelangt, nicht besonders gut und ist nicht der Platz so dafür. Aber wenn du mit dem Gimmick schon den Sprung ins Main-Roster machst, dann kannst du richtig gut werden. Und das merkt man, weil manche Gimmicks, da werfe ich jetzt tatsächlich mal irgendwie den Blick in Richtung AEW wieder, Toni Storm zum Beispiel, das ist eigentlich komplett out of time, das passt überhaupt nicht mehr rein. Es funktioniert aber, weil wir alle Wrestling-Fans sind und das einfach auch mit uns machen lassen. Und da war ein Chris Jericho jetzt auch mit diesem letzten großen Gimmick, wo da Leute heute noch zurückschauen, diese List of Jericho und You Just Made the List. Das war affig, aber es war hervorragend, es hat funktioniert. Und gerade das zieht doch auch irgendwie die Leute an. Und da denke ich, der Benefit ist auf jeden Fall da, 100%.
Hundertprozentig, und vor allen Dingen, weil Chris Jericho ist einer, der hat ja wirklich alles noch miterlebt. Von der ECW, WCW, WWE hat er ja alles mitgemacht. Die einzige Liga, die er nie irgendwie erreicht hat, war ja TNA. Und das ist einfach der absolute Wahnsinn. Der bringt eine Erfahrung mit, der bringt einfach Longevity mit und eben dieses sich immer wieder neu erfinden. Da findest du ganz wenig Beispiele, die das auf so einem extremen Level gemacht haben, wie es eben Jericho gemacht hat. Matt Hardy würde mir als nächstes noch einfallen, der in der Hinsicht auch unfassbar kreativ ist. Und wenn du dir anguckst, dass du im Prinzip in den nächsten 10 Jahren so eine Generation an Trainern eigentlich hättest. Also ich glaube, da könnte schon eine sehr, sehr gute Generation an Wrestlern daraus dann danach entstehen.
Ja, vor allem, wenn du dir auch anguckst, dass die WWE sich eigentlich auch Leute, die im Ring auf jeden Fall gut waren und diese Talente hochziehen, ja auch versucht nahezuhalten. AJ Styles ist jetzt gerade ein aktuelles Beispiel. Dann Evil kommt wahrscheinlich von New Japan zur WWE, der hat das komplette Japan-Dojo von New Japan geleitet. Also die WWE weiß schon, dass sie Leute im Hintergrund braucht, die da drauf schauen. Und irgendwann fällt auch mal ein Fit Finlay und William Regal oder sonstiges raus. Und dann wären das schon auch irgendwie Leute, die sich anbieten. Und wie du gesagt hast, die einfach auch diese Erfahrungen mitbringen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber ich will jetzt noch eine Sache, weil du eben ein kreatives Mastermind bist. So nenne ich dich jetzt einfach mal. Angenommen, aus irgendwelchen Gründen und weil es der größte Troll-Move überhaupt wäre, Jericho würde bei AEW bleiben. Wirklich, gehen wir jetzt mal davon aus. Er bleibt da und Tony Khan sagt, hier hast du nochmal so und so viele Millionen. Ich hätte dich gerne auch für etwaige Rollen hinter den Kulissen oder ähnliches. Wenn du ihn jetzt aber nochmal booken müsstest, abseits von diesem Learning Tree Gimmick, wie könntest du dir denn das vorstellen? Gerade auch mit der Richtung, die AEW eingeschlagen hat, weil ich meine, sie setzen ja schon irgendwie auf diese nächste Generation von Main Eventern ganz klar und lassen diese alten Dinge langsam auslaufen. Aber ich weiß, du bist kreativ genug dafür.
Das Einzige, was ich eigentlich noch mit ihm machen könnte, wäre, ihn in irgendein Tag-Team zu packen mit irgendeinem anderen, der eben die hohe Workrate dann macht und der irgendwie das Highlight in den Matches dann ist und er darf daneben stehen, klatschen und einen Titel in die Luft halten. Also ich sehe da einfach nicht großes Potenzial, weil die großen Geschichten wirst du mit ihm auch nicht erzählen. Vielleicht kannst du noch irgendwas mit Cope und mit Edge erzählen, halt als die letzte Generation von den Leuten aus dieser ganzen Attitude-Era und so, die damals noch übrig waren. Billy Gunn werfe ich jetzt mal nicht mit rein, ja, da, das ist okay, wo der in seiner Position ist. Aber ansonsten, das sind die einzigen Leute, die noch da sind. Erzähl vielleicht mit denen noch eine Geschichte, aber ansonsten reite in den Feierabend und werde vielleicht der erste All Elite Wrestling Hall of Famer.
Sehe ich exakt genauso. Vor allem einfach auch, weil die Zeit ist rum. Das mit den Kanadiern fühle ich tatsächlich irgendwie auf eine Art und Weise, dass du sagst, es wäre so diese letzte Generation. Aber abseits davon, ich glaube, der große Vorwurf war ja auch immer an AEW. Sie müssen sich von diesen Oldschool-WWE-Talenten irgendwann emanzipieren und sie sind eigentlich gerade auf bestem Weg dahin. Deswegen denke ich, ist dieser Traum auch zu Recht ausgeträumt. Ich hoffe es ehrlich gesagt. Ich würde gerne ihn nochmal bei der WWE sehen und ich denke, dass das als den Wrestler Chris Jericho dem auch nochmal gerecht werden würde. Weil am Ende die WWE Hall of Fame ist dann irgendwo doch schon ein Ding, wo jeder gerne mal hinkommen würde, hätte ich gesagt. Somit wechseln wir mal direkt, weil wir gerade Thema AEW angesprochen haben, in unserem zweiten Block, nämlich direkt irgendwie zu Tony Khan und AEW ins Booking-Komitee. Denn da hat diese Woche eine Storyline oder soll ich sagen eine Match-Stipulation für Furore gesorgt. Denn Hangman Adam Page und MJF treten ja bei AEW Revolution um den World Title an. Seitdem dieses Match offiziell gemacht wurde, plädieren Fans, inklusive meiner selbst, dass dem Match doch etwas Würze hinzugefügt werden sollte. Diese Würze, die hat es jetzt gegeben, denn der Hangman hat MJF aufgefordert, einem Texas Deathmatch zuzustimmen. Im Gegenzug würde er sich bereit erklären, im Falle einer Niederlage zukünftig auf das Recht, um den AEW World Title anzutreten und darauf zu verzichten. Und der geneigte AEW-Zuschauer denkt sich jetzt, halt, stopp, das ist eine ganz blöde Idee, das hatten wir ja schon mal. Denn Cody Rhodes hat dasselbe 2019 in seinem Match gegen eben jenen Chris Jericho gemacht. Er hat das Match damals auch verloren und sich somit booking-technisch in eine Sackgasse geparkt. Diese Sackgasse und vielleicht gepaart mit Codys Unwillen, Heel zu turnen und auch das zynisch betitelte Codyverse haben dann über kurz oder lang auch für seinen Abgang von AEW gesorgt. Vielleicht mal da auch vorab an dich die Frage, Virgil, wenn wir jetzt zuerst mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Warum hat denn diese Stipulation bei Cody deiner Ansicht nach nicht funktioniert? Und kann diese Stipulation eigentlich überhaupt etwas Positives bewirken? Du bist gemutet.
Siehst du, einmal mit Profis zusammenarbeiten. die Frage ist halt, die Stipulation muss ja erstmal geehrt und hochgehalten werden. Ne? Also am Ende des Tages, das ist ja eine Stipulation, die rührt ja aus ganz alten, altertümlichen Regional Promotion Tagen her, wo wir noch Territories hatten und wir Leute hatten, die 3 Monate in einem Territory waren und dann waren sie 6 Monate woanders und vielleicht sind sie dann wiedergekommen oder auch nicht, wenn sie ein Loser Leaves Town Match verloren haben. Und im Falle von einem Cody habe ich damals schon gedacht, ja, das kannst du machen, wenn du dich bei den Fans einschleimen willst, so eine Stipulation. Bei ihm hat das ja den Hintergrund, er war ja auch ein EVP und er hat ja gesagt, ich muss nicht das Gesicht von All Elite Wrestling sein, das kann ich auch sein, ohne als World Champion zu sein und dann lasse ich das Spotlight ja auch anderen Leuten. Die Frage wäre halt gewesen, gibt's diese Stipulation heute immer noch oder gäbe sie auch in 10 Jahren noch? Weil du findest als Booker und Promoter auch Mittel und Wege, um aus so einer Stipulation wieder rauszukommen.
Das nämlich.
Eben, du kannst ja auch in der Fehde irgendwen so provozieren, dass dann der sagt, wo du eigentlich gar kein Titelmatch mehr haben darfst, na gut, ich gebe dir trotzdem ein Titelmatch.
Danke.
Dann bekommst du es halt trotzdem.
Danke.
Also Leute, die Sackgasse existiert nur so lange, wie der Wrestling-Promoter sagt, dass es die gibt. Und wenn er eine Tür einbaut, dann gibt's da jetzt eine Tür. Und dann am Ende sagt ihr auch alle, dass es in Ordnung ist. Und hier wird es halt dasselbe sein. Erstmal, der Titel wurde ja schon, wenn du dir anguckst, die Titelhistorie seit Jon Moxley, ein bisschen Ping-Pong wurde schon ein bisschen gespielt, ne? Hangman zu Samoa Joe, zu MJF waren jetzt alles nicht unbedingt Titelwechsel, wo die Leute viel Geld vorher drauf gewettet hätten, dass die halt stattfinden. Und auch hier erstmal spricht ja auch nichts dagegen, dass er dieses Texas Deathmatch gewinnt. Und dann heißt es halt nach 2 Monaten, and no. Also dann ist Hangman halt auch dreifacher Champion. Und vielleicht vergessen wir dann auch alle die Stipulation. Wir sind ja noch an einem Punkt, wo viele Kausalitäten entstehen, wo viele in der Storyline bei einem Wrestling-Spiel würdest du noch sagen, da gibt's viele Entwicklungspunkte, wo sich die Story herausbranchen kann. Und hier kann es auch passieren. Und selbst eine Sackgasse ist im Wrestling einfach nie eine Sackgasse. Glaubst du denn, dass sie, wenn er dieses Match verliert, Hangman für die nächsten 10 Jahre nie wieder um den World Title antritt?
Auf gar keinen Fall. Also sind wir mal ganz ehrlich. Hangman wird ja auch nicht zu Unrecht als der Main Character von AEW beschrieben. Und du hast ja durch diese Stipulation, wenn er das verliert, und ich plädiere sogar dafür, dass er es verliert, weil es den Hangman für mich wieder interessanter machen würde. Wir haben ja irgendwie 2023, 2024 so einen angetäuschten Hangman-Heel-Turn bekommen, wo er ja nicht so richtig heel-geturnt ist. Also nicht so wirklich bösartig, sondern das nachvollziehbare Entscheidungen zwar auf einem psychotischen Level waren, aber ich würde mal sagen, jeder, der vielleicht mal die Familie oder sonst was damit reingebracht hat, der kann verstehen, warum ein Mann so handelt. Und das ist auch alles irgendwie nur durch Zufall passiert, weil Swerve zu diesem Zeitpunkt halt so brutal over war und vom Publikum in diese Babyface-Rolle automatisch gedrängt wurde, obwohl er nicht wie ein Babyface gehandelt hat. Und jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, den Hangman hier zu nehmen und zu sagen, hey, ich lasse ihn das verlieren und lasse ihn vielleicht nochmal einen echten Downfall-Arc mitmachen. Ja, der kann auch irgendwann, gerade in der Promo, die wir bei Dynamite hatten, sagen, pff, ganz ehrlich, was ist denn mein Wort von gestern noch wert? Also wenn es theoretisch Politiker machen, kann er es auch noch machen und sich in irgendeiner Art und Weise dazu auch hingerissen fühlen, zu sagen, ey, ich provoziere dann halt einen MJF, lass mich wieder zu. Also wir haben I-Quit-Matches, Leute, ne, wo Leute dann auch einfach zustimmen. Und wenn dann MJF quasi dazu sagen würde, hey, okay, du kannst das Match wieder haben, du kannst wieder um den Titel antreten, dann kannst du es dem Hangman genauso geben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es brutal wichtig, dass Hangman einen Schritt wieder nach vorne macht. Denn, das kannst du auch nochmal beurteilen, dieser Vanilla-Babyface-Hangman, der jetzt 2-mal war, wo er den World-Title gehalten hat, der war's halt einfach auch nicht. Ne? Also der hat dann Jon Moxley letztes Jahr bei All In besiegt und danach war da nicht mehr viel. Vielleicht mal die Frage zurück, weil du sie mir ja gestellt hast. Ist für dich jetzt AEW ohne seinen Main-Character im World-Title-Geschehen überhaupt denkbar?
Nee, also für mich ist Hangman Page auch jemand, der wirklich All Elite Wrestling einfach schreit, der für mich der Posterboy einfach ist und auch wo jemand, wo ich gesehen habe, als ich den dann im Ring gesehen habe und als World Champion, also WWE, könnte eigentlich hier auch einen super Cowboy haben als Aushängeschild und ich glaube, damit würden sie auch viele gute Plakate haben. Das ist für mich einfach wirklich ein Posterboy. Der sieht aus wie ein Wrestler, den du einfach in den Ring stellst und der gehört auch an diese Stelle hin. Und du hast gerade den Weg angesprochen. Das waren ja tatsächlich auch Zeiten, wo ich noch mit Tobi zusammen die Dynamite Reviews gemacht habe, wo wir den Double Turn im Prinzip dann hatten, wo eigentlich der das Haus abgefackelt wurde, wurde bejubelt und der andere wurde ausgebuht und einfach die Entwicklung in diesen ja knapp 2 Jahren zu sehen, den die Charaktere genommen haben und wo wir jetzt auch gerade bei Swerve, der gerade wieder wirklich frisch als Heel wieder rumläuft und Hangman, der eigentlich auf dem Weg dahin sein sollte, aber es irgendwie nicht ist, sondern nebenbei noch in einem Trios rumpimmelt, das ist super schwammig zu sehen und da frage ich mich halt auch, ist der Grund, warum eben dieser Hype auch nicht entsteht und warum die Leute nicht da sagen, das ist jetzt die krasse Storyline oder das ist der Charakter, weil es eben so ein Auf und Ab und so ein Grauzone-Booking ist und weil einfach nicht wirklich die Charaktere ein bisschen klarer definiert werden. Meiner Meinung nach sollte Hangman Page dieses Match nicht verlieren, weil ich glaube tatsächlich, dass sie es dann für die nächsten 1-2 Jahre durchziehen. Ich glaube, der Payoff wäre dann schon schöner, egal ob es als Face oder hier ist, weil du kannst es tatsächlich mit beiden Karten spielen. Wenn er es verlieren sollte und er dürfte nicht mehr um den World-Title antreten, als hier kannst du halt die Bedrohung sein, die dieses Titelmatch erzwingt. Und als Face kannst du eben auch Sachen machen, um dann eben die Bestimmung auch vom Promoter oder sowas umzustimmen. Und er gibt dir dann dieses Titelmatch. Da gibt's halt die Möglichkeiten. Ich habe aber Angst, dass der Payoff in 2 Jahren eben nicht konsequent durchgezogen wird, weil das ist eine Geschichte, die musst du mit Konsequenz durchspielen. Du musst damit spielen und du musst den Charakter eben dann auch so unten halten, damit du den Payoff am Ende hast. Und diese Konsequenz sehe ich im Moment einfach beim Booking nicht.
Das ist ja auch oft irgendwo das Problem bei AEW gewesen. Der Weg bis zu einem klar definierten Ziel war immer klar, aber das Follow-up, 2 Jahre in die Zukunft zu denken, der war sehr oft einfach nicht gegeben. Und ich glaube, die große Problematik ist, dass das bis jetzt noch keine Stärke in Tony Khans Booking ist. Ganz ehrlich, du hast gerade was angesprochen, was bei mir so ein bisschen Kopfkino auslöst. Wir haben ja irgendwie von einem Double-Turn gerade gesprochen. Wäre es nicht denkbar, dass wir vielleicht in diesem Match bei AEW Revolution einen Double Turn in dieser Art und Weise sehen und Hangman vielleicht übers Ziel hinausschießt, um wieder World Champion zu werden, was man ihm da genommen hat. Wäre das vielleicht für dich ein Mittel, wo du sagst, man kann den Hangman auch so, ich sag mal, auf die dunkle Seite ziehen und ihn über, ja, diese Stipulation, Texas Death, was es auch dann am Ende des Tages wird, feststeht, es wird blutig, in diese Rolle schon so ein bisschen hineinschlüpfen lassen?
Ich glaube, dass das tatsächlich passiert und ich glaube auch, dass Tony Khan so ein bisschen geil darauf ist, Hangman und Swerve als böses Tag-Team, als blutrünstiges Tag-Team vielleicht mal Seite an Seite zu ziehen. Und selbst da ist ja dann Futter dabei. Aber das wird wahrscheinlich für die Fans irgendwann so cool dann sein, die beide nebeneinander zu sehen, dass die auch wieder bejubelt werden. Im Gegenzug dazu, MJF als Face dann vielleicht sogar, ja, also vielleicht kriegen sie es da ja sogar hin, den noch als Face hinzubekommen. Vielleicht kann er sich dann ja ein neues All Elite-Tattoo stechen lassen, über das man eigentlich auch nochmal reden sollte. Weil ich glaube bis heute nicht, dass dieses Tattoo echt war.
Nein.
Ich glaube es nicht.
Also ich das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich muss persönlich sagen, ich bin von einem MJF als Babyface eigentlich überhaupt nicht überzeugt, weil dieser 2023 Run dann irgendwie bis World's End, was sie da gezogen haben, das war ganz, ganz böse und da haben auch die Zuschauer wirklich abgeschaltet, weil das war so heroisch over the top, dann teilweise Hogan-esque, wo du dann sagst, was MJF da abgezogen hat. Also wenn sie das machen, dann muss es auch auf eine natürlichere Weise geschehen. Ne? Kann man bestimmt spielen, aber ich bin ganz ehrlich, dieser Hangman, wenn wir jetzt mal über das Potenzial sprechen, was in der Figur steckt. Der hat ja in der Promo gesagt, MJF und er wären gleich und sie würden sich ähneln. Wenn man dem Ganzen jetzt diese Komponente gibt, diese MJF-Komponente dem Hangman, dass du sagst, ist ein egoistischer, schamloser und rücksichtsloser Hangman, würde der sich überhaupt von seinem eigenen Wort nicht mehr um den Titel antreten zu wollen oder zu dürfen, überhaupt aufhalten lassen? Weil man kann das natürlich auch anders spielen. Man kann natürlich auch sagen, MJF, hey, ich will gar nicht, dass du einen Vertrag reinschreibst. Beweise es mir und brich dein Wort, weil dann sieht jeder, was du für ein Fraud wirklich bist. Weil MJF spielt ja immer damit zu sagen, Hangman, du bist ein absoluter Fraud und ich will, dass das Publikum sieht und expose dich doch bitte selber.
Ich glaube, alle Wege führen nach Rom und alle Wege führen irgendwie dazu, dass Hangman Page seine dunkle Seite wirklich wiederentdeckt. Und ich glaube, dass da auch die Money drin ist, aber am Ende des Tages, wie wir es beide schon gesagt haben, er ist das Gesicht und Gesichter sind am Ende des Tages irgendwo auch Helden. Und ich glaube, dass das vielleicht auch einfach eine größere Heldenreise sein könnte. Die Frage ist einfach, wie lange läuft denn sein Vertrag noch? Ist garantiert, dass Hangman Page in 5 Jahren zum Beispiel noch da ist? Für mich wäre es auf jeden Fall einer der Kandidaten, wo ich sage, das sollte einer meiner 4 Säulen sein. Aber ich würde einfach mal aufhören damit, alle 2 Jahre zu ändern, auf welcher Seite der Gesinnung die Leute stehen, weil ich glaube, dass Konstanz einfach dem Produkt auch sehr gut tun würde und einfach, dass du dich darauf verlassen kannst, einen Weg von einer Person mitverfolgen zu können und nicht das Gefühl zu haben, wenn ich jetzt 2 Wochen nicht geguckt habe, habe ich vielleicht irgendwie einen wichtigen Punkt verpasst. Das ist einfach ein bisschen das Problem. Ich würde mich sehr freuen, egal ob das jetzt auf Reisen des Guten oder Reisen des Bösen ist, wenn Hangman Page wirklich das Gesicht oder eines der Gesichter von All Elite Wrestling ist, weil er eben auch die Geschichte von Anfang an einfach mitbringt. Egal welche Leute nach ihm gekommen sind, für mich ist er von Anfang an dabei, für mich ist er eines der Gesichter und sollte die Säule sein, auf die man einfach in den nächsten Jahren setzt.
Ganz klar, sehe ich auch so. Eine Sache, die hängt bei mir immer so im Hinterkopf ein bisschen rum, weil wir gerade über lauter Heel-Turns und Ähnliches reden. Du sagst ja, und da gehe ich auch absolut mit diesem Statement, dass man Wrestling-Fans ein bisschen wieder mehr Schwarz und Weiß zeigen sollte und nicht so viel Grau, weil Grau war in den letzten Jahren halt cool, ja, das ist ein Mensch, der bringt viele Facetten mit, aber es ist für Leute immer leichter, sich auf eine Seite zu schlagen und auch, wie gesagt, die Heat zu provozieren oder auch die Pops zu provozieren, wenn die Leute klar definierbarer sind. Da ist es, ich will nicht sagen Schubladendenken, aber ich glaube, man versteht schon, auf was ich raus will, deutlich leichter. Bei AEW hast du das ja nicht. Dann so Cheer Forever, den du cool findest. Jetzt hast du aber irgendwie das Thema, Swerve ist jetzt irgendwie in der letzten Dynamite-Folge Heel geturnt. Hangman steht irgendwie so an der Grenze und dann hast du irgendwie noch MJF. Wenn du die 3 als Säulen schon mal nimmst und irgendwie rausarbeitest, dann hast du ja noch den einen, der gerade auf der Ersatzbank rumsitzt und wo sie jetzt den Return ankündigen mit Will Ospreay. Für mich ist das alles so ein bisschen ein Setup, in das man jetzt hineinblickt und schaut, dass ein Mann als klares Babyface eben, wenn er zurückkommt, extrem heraussticht, weil er eben klar der Gute ist. Der ganze Rest ist dann eben so grau bis, wie gesagt, eher auf der bösen Seite anzusiedeln. Aber ist das wirklich der Weg, dass du alles auf die Seite schiebst und eigentlich nur darauf hoffst, dass dann Will Ospreay den Karren dann wieder zum Erfolg führt als Babyface? Klar, Wembley steht vor der Tür, er ist Engländer, das passt alles. Aber macht man sich da nicht zu abhängig, wenn dann vielleicht Pläne doch irgendwie nicht so ganz aufgehen?
Ja, du musst halt hoffen, dass der Körper auch mitspielt. Das darfst du auch einfach nicht vergessen. Und das ist halt ein riesiges Problem, wenn du eine Promotion bist, die mit hoher Workrate einfach das Geld verdient. Der Wrestling-Stil, den All Elite Wrestling fährt, ist einfach sehr, sehr anstrengend für den Körper, besonders in dieser Frequenz. Auch ein Kenny Omega arbeitet jetzt schon wieder viel mehr, als ich eigentlich erwartet habe, dass er arbeitet nach seiner langen wirklich Verletzungspause. Und du hast ja eine Person angesprochen, die eben nicht da ist. Samoa Joe wird auch irgendwann zurückkommen. Dann haben wir noch einen mehr, der auf der dunklen Seite steht. John Moxley wird ja jetzt ein bisschen aus dem Main Event zurückgehalten, aber den könnte man da auch immer wieder einsetzen. Aber dann wird's auf der Face-Seite so langsam auch schon dünn. Und deswegen, also wenn Ospreys Körper jetzt nach seiner langen Verletzungspause nicht mitspielt, was machst du dann? Turnst du einen Kyle Fletcher dann irgendwann face? Wirst du einen Andrade vielleicht dann in dieser Situation einsetzen, in dieser Position? Es ist ja nicht so, dass sie keine Leute in der Hinterhand haben, aber eben das konstante Booking dahinter ist nicht da. Klar, hast du jetzt zum Beispiel auch Brody King in Main Events eingesetzt und so, aber da, wo war der konstante Weg davor? Der war vorher in Trios-Matches, der war vorher in Tag-Team-Matches unterwegs und wann war der lange Aufbau jetzt für diesen Main Event, dass er eben auch von den Leuten akzeptiert wird? Du darfst doch einfach nicht nur für diesen Pop oder für die Show an diesem Abend booken und denken, sondern du musst eben auch in die Zukunft denken und du musst einfach Leute aufbauen, die über Jahre hinweg deine Show tragen können und das fehlt einfach.
Exakt, was du sagst. Also das ist für mich das große Problem, plus die Tatsache, es sind auch, also ich kann mich bestenfalls immer noch Bryan Danielson, Daniel Bryan bei WrestleMania erinnern, du hast ihm dann den großen Titel gegeben, ja, aber danach war nichts mehr, weil er einfach nicht fit war. Und das kannst du bei einem Ospreay mit so einer schweren Nackenverletzung auch nicht vorher sagen. Also für mich müsste der schon auch irgendwie 2-3 Monate vorher da sein, die Matches worken können und dann siehst du, dass es passt, ja, und dann kannst du ihm dann die ganze Heel-Agenda dann auch danach gegenstellen. Ist für mich auch alles in Ordnung. Nur dieses gesamte Thema, einfach deine gesamten großen Gesichter jetzt auf die böse Seite zu stellen und zu sagen, ey, lass die mal alle heel turnen. Das ist schön, aber wenn dir dann der Plan B und Plan C irgendwann wegfällt, weil so schnell turnst du die Leute halt auch nicht glaubhaft wieder auf die gute Seite, damit deine größte Show hinhaut. Und ich finde, gerade letztes Jahr hat eigentlich gut signalisiert, dass man bis Double or Nothing sowohl Ospreay als auch Hangman so gleich auf dieser Babyface-Schiene hat fahren lassen, dass du immer sagst, hey, wir können das am Tag dieses Events noch entscheiden, wer am Ende zu All-In fährt. Und am Ende haben sie sich mit Hangman gut entschieden, weil Ospreay, tja, wenn der Champion geworden wäre bei All-In, der wäre weg gewesen danach, eben wegen dieser OP. Dann hättest du das Ganze nicht so stark umsetzen können. Und da ist halt einfach auch die Frage, willst du dich darauf verlassen? Also das ist sehr, sehr schwierig. Kyle Fletcher hast du angesprochen. Wäre ein gutes Beispiel, aber ob der jetzt schon so weit ist, ich weiß es natürlich nicht. Mitbringt du da eigentlich alles?
Ja, aber es ist super schwer einzuschätzen, wie es dann auch, All Elite Wrestling ist eben auch eine Promotion, die durch viele verschiedene Städte tourt und wo du den nicht immer hundertprozentig drauf verlassen kannst, wie die Crowd eben auch auf das Produkt reagiert. Und in einer Stadt kann Kyle Fletcher gefeiert werden wie ein Gott und in einer anderen kann es halt wenig Reaktion geben. Und wir haben noch nicht mal angefangen, über andere Leute zu reden, die auch mal in der Pipeline waren und nie diesen Main-Event-Status erreicht haben, wie zum Beispiel Darby Allin, was vielleicht auch ein bisschen arm mit Verletzungen zwischendurch zu tun hatte. Was hat er? War er nicht vom Bus angefahren worden?
Bus angefahren, ach Gottes, wenn Knöchel gebrochen, alles kaputt, ja.
Und eben halt zwischendurch noch auf den Berg geklettert ist. Also das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn du dir die Titelhistorie auch einfach anguckst. Von dem Titel in den letzten Jahren sind da wenig überraschende Namen, wo du auch einfach sagst, ja, da hat man wirklich konstant jemanden von vorne nach oben aufgebaut, dass da jemand wie Hangman Page drinsteht, erwarte ich. Aber dass da jemand wie Samoa Joe oder Bryan Danielson oder John Moxley aufsteht, sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die jetzt von All Elite Wrestling selber als Main Eventer dahingehend aufgebaut worden sind. Und diese Konstanz ist einfach nach fast 7 Jahren, finde ich schon ein bisschen beeindruckend. Deswegen setz auf die Leute, aber setz bitte auch ein bisschen mit eben auch einem roten Faden und mit einem Plan dahinter und versuch irgendwen zu finden, auf den du dich einfach verlassen kannst, der auch sagt, ich bin wirklich für die nächsten 5 oder 10 Jahre hier, weil das ist die Legacy, die ich hinterlasse mir im Wrestling-Business.
Also ihr merkt schon, so richtig an Hangman jetzt vorbei kommen wir eigentlich nicht, wenn wir sagen, wir wollen AEW konstant aufbauen. Deswegen, ja. Virgil hat hier einen wunderbaren Case dafür gemacht, dass du vielleicht sogar sagst, okay, dann schmeiße ich den Gürtel vielleicht auch zum Hangman. Also wenn du das Booking technisch anguckst, du bist ja auch Wege gegangen, dass ein MJF nicht derjenige ist, der Hangman den Titel abnimmt. Du hast Samoa Joe für irgendwie 1,5 Monate den Titel von Full Gear bis World's End gegeben, aber du hast den Titel dann auch nicht MJF Hangman abnehmen lassen, sondern eben MJF Samoa Joe, um in irgendeiner Weise einen Switch hinzubekommen, dass diese Paarung, ja, wie soll ich sagen, frisch voneinander bleibt. Hangman hat jetzt letztes Jahr bei Revolution und dann eben auch bei Forbidden Door gegen MJF gewonnen. Ist natürlich jetzt auch die große Frage, wie geht's damit weiter? Aber dass du dir diese Paarung gar nicht mehr für die Zukunft dann aufhältst und Hangman davon fernhältst, ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn du ihn verlieren hast, dann muss es eher in diese Richtung gehen, was ich gemeint habe mit brich dein Wort quasi, stell dich selber hin vor die Fans und gib zu, dass du dein Wort nicht halten kannst, zeig, was du bist. Das verstehe ich alles. wie gesagt, das Problem, und das ist es ja sehr, sehr oft bei AEW, ist das Follow-up, weil das könnte dann irgendwo auch mal zum Problem werden, wenn mal wieder nur von 12 bis Mittag gedacht wird. Also das ist für mich so das große Thema.
Aber alternativ, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, um so einen Heel-Turn auch zu zementieren. Stell dir doch mal vor, Hangman Page nimmt sich jetzt den Titel von MJF, kann ja sein nach 2 Monaten, ist ja gar kein Problem. Er geht dann gegen Ospreay ins Wembley und dann in Wembley wird Ospreay nicht Champion, weil Hangman Page eben dann full on Heel geht und am Ende buhen ihn alle in diesem Wembley-Stadion aus und am Ende haben wir weiterhin als World Champion auf der Heel-Seite Hangman Page.
Würde auch funktionieren. Du musst im Übrigen, ne, wenn du dir mal diese ganzen All-In-Main-Events anguckst, du hast irgendwie MJF, der Champ sein wollte und auch geblieben ist, wo jeder gedacht hat, ja, ist cool, dass der es geblieben ist. 24, Danielson, das große Babyface. 25, jetzt Hangman. Ja, eigentlich müsstest du halt auch mal einen Heel-Over gehen lassen. Also nicht immer sagen, dein biggest payoff of the year ist genau dann im Main-Event. Du wirst berechenbar. Wenn du genau das machst, was Virgil jetzt gerade gesagt hat, dann schaffst du halt auch einen Heel, den die Leute hassen und der dann vielleicht auch einfach dirty gewinnt, der sich klar platziert. Genau diese Momente sind es ja. Gutes Beispiel, Roman Reigns, WrestleMania 39. WrestleMania 40 hätte sich nicht so groß angefühlt, wäre WrestleMania 39 nicht passiert. Dann wäre es am Ende des Tages für Cody auch nicht so groß gewesen. Dann wäre er nicht wieder der große Befreier gewesen, der einen Hero-Arc dann gehen muss. Ne? Also kannst du bei einem Will Ospreay genauso erzählen. Und ist vielleicht dann auch, gerade wenn du auf das restliche Jahr guckst, auf die Verletzungshistorie, vielleicht auch einfach ein guter Schritt. Also sie haben gezeigt, dass sie es im Ring drauf haben. Und wenn du dieses Match dann nochmal bringst im Wembley und Hangman am Ende das ganze Dirty gewinnt und das vielleicht dann auch der Heel-Turn ist, bis dahin. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde das nehmen. Stell doch so, Tony Khan, möchtest du nicht vielleicht dem Virgil mal so eine E-Mail schreiben, so mit Booking? Also ich denke, das wäre schon, der könnte euch schon wirklich ganz gut helfen. Er hat es nämlich echt drauf.
Ich habe ihm schon mal überlegt, ob ich eine E-Mail schreibe mit so Überblick, was so in Wrestling-Deutschland passiert, weil ich glaube, er hat gar keine Ahnung, dass es hier Wrestling gibt, ehrlich gesagt. Toni, komm doch mal vorbei, mach doch mal eine Show hier, guck doch mal, was wir hier für Wrestler haben, bitte.
Ja, sehe ich eben auch so. Wir haben schon so spekuliert, wir haben eigentlich gesagt, weil Toni Khan sagt in Interviews immer, er will nach Deutschland kommen. Ich denke mir eigentlich, ja, dann komm doch mal, wir machen dir die Tür auf, komm hierher, du kannst auch in den Hauptkampf kommen, wir können ein bisschen schnacken, wir promoten das Ganze, kannst auch gerne mit den ganzen ansässigen Promotions gerne kooperieren, wir würden uns freuen. Wrestling einfach nochmal auch hier in Deutschland auf die große Bühne zu bekommen. Da, glaube ich, hätten wir alle Bock drauf. Fest steht eins, um diesen Themenblock abzuschließen, ihr merkt, wir reden jetzt wieder drüber, weil so eine Stipulation natürlich einiges mit sich bringt, dass man sagt, okay, wie funktionieren die Wege? Und das ist auch immer das, was mich dann mitnimmt. Wir sprechen drüber. Wir sagen nicht so, ja, okay, keine Ahnung, was passiert, irgendwas wird schon passieren, nimmt sich keiner Zeit. Also hinter so einer Stipulation, und das kannst gern mir du auch nochmal bestätigen, da muss irgendein Plan stecken. Du kannst diese Stipulation nicht fahren, wenn du gar keine Ahnung hast.
Ja, außer du sagst einfach nur, sie gibt es, aber er gewinnt das Match und dann hat sich die Stipulation einfach 2 Wochen später wieder erledigt. Ja, okay.
Das stimmt. Also das kann natürlich auch sein. Und naja, auf der anderen Seite, wir wissen auch nicht, ob MJF vielleicht irgendwelche Projekte gerade wieder am Laufen hat, Film oder sonst was, wo er dann wieder mal eine Auszeit nehmen will. Kann ja auch sein.
Happy Gilmore 3, wir freuen uns alle drauf.
Um Gottes Willen.
Ich habe ihn nicht mal gesehen, den zweiten. Hast du den gesehen?
Nein, habe ich nicht. Ganz ehrlich. Und wahrscheinlich, das ist irgendwie MJF und Becky Lynch sind doch da auch irgendwie drin. Und das ist halt, ich meine, er spielt halt den Sohn. Ne? Also es ist halt auch so, was ist das denn für eine Rolle? Keine Ahnung. Also, ja, sei es drum. Ich bin aber auch nicht der größte Adam Sandler-Filmfan, bin ich auch ganz ehrlich.
Hey, The Rock musste auch die Zahnfee auf Bewährungen spielen. Alle Wrestler müssen erstmal in Hollywood durch so eine Scheißphase durch, bevor sie gute Projekte bekommen.
Und wehe, mir schreibt einer in die Kommentare, dass die Scorpion King-Filme in irgendeiner Art und Weise gut waren. Die hatten mit das schlechteste CGI, das es je gegeben hat, okay? Also,
Akumaschente!
Gottes Willen, Deutsche, um Gottes Willen. Stark. Zuschauer und Zuhörer, die schalten uns noch ab. Aber dafür nehmen wir das kurz vor dem dritten Block mal ganz kurz Zeit für eine Trinkpause, beziehungsweise gönne ich mir jetzt eine Stärkung in Form einer kurzen Trinkpause, denn heute ist mein erster von 2 Podcasts gerade eben und ich muss ja fokussiert bleiben. Deswegen werden wir jetzt auch im Hauptkampf von Holy unterstützt, denn ich als alter Mann muss ja wach bleiben, nicht nur nachts fürs Catchen, sondern eben auch hier für den Hauptkampf, damit ich euch in irgendeiner Art und Weise Leistung bringe. Ich gönne mir gerade den Watermelon Whale, so sieht der aus, ne? Kann man auch mal herzeigen, und den könnt ihr gerne, genauso wie auch andere Eistees, Milkshakes und Hydration-Drinks ausprobieren. Dabei mit dem Code SPOTFY 10% sparen und dabei uns auch noch unterstützen. In diesem Sinne, danke für Holy, für die Unterstützung und cheers, Virgil, ne? So, und nach dieser kleinen Werbeunterbrechung gehen wir auch in den dritten Block und werfen den Blick in dein Fachgebiet dann zur Elimination Chamber. Denn nächstes Wochenende wird ja nun auch diese ausgetragen und somit die Frage beantwortet, wer um die beiden anderen World Titles neben Roman Reigns und Liv Morgan bei Mania antreten wird. Vielleicht mal ein kleiner Heat-Check vorab, Virgil. Findest du, die Chamber-Matches sind gut aufgebaut und würdest du sagen, es ist Spannung vorhanden?
Also gut aufgebaut, wenn du so ein paar wahllos Triple Threat Matches zusammenwürfelst, ist halt eine reine Frage.
Fies formuliert, ne?
Muss aber ich muss sagen, mit dem einen oder anderen überraschenden Ergebnis. Also sie haben ein paar, ich bin überhaupt kein Fan von diesem Konzept, so wir machen jetzt Triple Threat Matches und die Gewinner davon gehen da rein. Ich bin auch kein Fan von, so wir haben jetzt Great Balls of Fire, also müssen alle Matches Inferno Matches sein. Jetzt haben wir Hell in the Cell, jetzt müssen alle Matches Hell in the Cell.
Die zünden sich alle an, stell dir das mal vor.
Man weiß, dass Cyber Sunday ist der einzige Pay-Per-View, den Motto-Pay-Per-View, den ich gerne zurück hätte.
Der war gut, wie Taboo Tuesday vorher. Das war wirklich super. Das war ein geiles Konzept.
Ich fänd's geil, wenn es ein Elimination Chamber geben würde, wenn es einen Champion gibt und der hat sich mit 5 anderen angelegt und die sagen alle, wir wollen ihm auf die Fresse hauen und dann gibt's halt eine Elimination Chamber. Das würde ich feiern, aber wir haben's, was wir haben und dann muss ich das halt akzeptieren. Ich finde dafür, dass man das halt sehr lieblos macht, finde ich die Ergebnisse ganz nett und ich finde die Zusammenstellung der Chamber im Moment ganz nett. Von daher bin ich nicht unzufrieden, aber am Ende des Tages könnt ihr euch alle auch eh wieder nur auf 4 Matches freuen. Also nehmt mit, was ihr kriegt.
Ja, genau so ist es. Also ganz ehrlich, die Chamber-Matches werden auf jeden Fall qualitativ sicherlich hochwertig. Die Leute, die da drin stehen, die haben es auch drauf. Bei den Männern stört mich so ein bisschen, dass wir gefühlt nur Babyfaces drin haben. Also ich hätte da jetzt einen Gunther oder so auch durchaus gerne mal drin gesehen. Aber da wird ja wahrscheinlich eine andere Storyline außenrum gewoben. Bei der dieswöchigen Smackdown hat man dann ja auch irgendwie bei den Männern schon sehr den Fokus auf wieder Cody Rhodes, Drew McIntyre und Jacob Fatu gelegt. Jetzt ist Jacob Fatu tatsächlich irgendwie gar nicht in dem Match. Cody Rhodes ist da drin. Glaubst du, wir bekommen nach all den Gerüchten trotzdem oder auch vielleicht trotz der Chamber ein Multi-Man-Title-Match, weil es sieht ja tatsächlich danach aus bei Mania, dass man trotz dieser definitiven Variante mit Soul Survivor nach der Elimination Chamber nicht mit dem One-on-One-Singles-Match geht. Zumindest habe ich aktuell nicht das Gefühl auf der SmackDown-Seite.
Die Sache ist halt, wen juckt SmackDown? Nein, das war nur ein Spaß.
Die Sons of Energy komplett ausradiert damit, der gute Mensch, komplett ausradiert.
Hallo, CM Punk und Roman Reigns haben das Gleiche gesagt und ich mache die Raw-Reviews, da muss ich das sagen. Also auf dem Papier klingt ja so ein, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, falls ihr SmackDown nicht gesehen habt, habt ihr Pech für die Spoiler. Wir haben Randy Orton jetzt gerade drin, wir haben LA Knight drin, wir haben Cody Rhodes drin, wir haben Javon Avon drin, wie Steve so gerne sagt.
Javon Avon.
Er nennt ihn Javon. Boah, immer. Und wir haben Trick Williams drin, ja. Das sind ja schon mal von 5 Leuten sind ja schon mal 2, wo man sich vor einem Jahr gedacht hätte, was suchen die in diesem Elimination Chamber Match? Und damit hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Jetzt ist halt noch die Frage, ob Bronson Reed, Jey Uso oder der originale El Grande Americano reinkommt. Ich würde mal nicht wetten, dass der eine Rolle in diesem Match spielen wird, aber ein Jey Uso oder Bronson Reed könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar eher noch ein Bronson Reed, damit du eben noch einen Heel drin hast, weil außer Trick Williams, der ja Face-Reaktion eigentlich bekommt, hast du auf der Seite nicht so viel drin. Jetzt ist halt die Frage, gucke ich mir die möglichen Paarungen an. Ich kann dir nicht sagen, wie wenig Bock ich habe auf ein Singles-Match zwischen Drew McIntyre und Randy Orton bei WrestleMania. Ich kann dir aber auch nicht sagen, wie wenig Bock ich auf ein Singles-Match zwischen Drew McIntyre und Cody Rhodes habe. Triple Threat-Match ist so eine Sache, ich würde es nehmen, aber auch nicht als Main-Event für einen der beiden Tage. Das kann gerne im Opener sein und dann ist es erledigt und dann haben wir vielleicht einen neuen World-Champion oder nicht. Aber auch da sehe ich nicht das größte Futter drin. Ehrlich gesagt, für mich steckt noch so ein bisschen LA Knight gegen Drew McIntyre, groß bei WrestleMania würde ich nehmen, weil die hatten bisher nicht so viele Singles-Matches gegeneinander. Ich glaube 3 Stück oder sowas. Und das letzte Mal war irgendwie ein Number-One-Contender auf den Intercontinental oder United States-Title oder sowas. Ich finde, da könnte man noch ein bisschen was machen. Ich glaube, die beiden könnten auch noch ein bisschen Promo-Duell haben. Warum das aber nicht passieren wird, ist, weil LA Knight ja immer noch auf dem Weg ist, die ganze Bloodline, oder, nee, nicht die Bloodline, wie heißen sie?
Ja, The Vision.
Die Vision zu zerstören. Die anderen da. Die anderen, wo Paul Heyman mit rumhängt, die wird er halt zerstören. Deswegen wird das nicht werden. Wenn WWE Eier hätte, wenn Road Dogg Eier hätte, Trick Williams gegen Drew McIntyre bei WrestleMania, gib ihm den Titel. Was das Schlimmste, was passieren kann. Gib ihm.
Ja, recht viel mehr Langeweile als jetzt gerade wirst du nicht bekommen. Ne? Also das wird nicht passieren. Und, muss man auch ganz ehrlich sagen, diesen initialen Push, dass einer von NXT hochkommt, solche Reaktionen zieht, mit seinem Gimmick so extrem overgehen kann, plus auch jeder jetzt schon, also kann ich jetzt mal auf unsere Sons of Energy bei SmackDown referieren, sagt, das ist so ein bisschen rockesque, was er da hat. Er hat schon kleine Catchphrases. Er ergibt sich als Heel, aber die Leute feiern es, weil es so gut ist, weil es funktioniert. Von der ganzen Mimik und Gestik, der Typ ist over. Ey, ganz ehrlich, kannst du mir auf jeden Fall erzählen. Wird es die WWE machen? Nein. Und das ist auch einfach dieser andere Faktor Money Matches. Ne? Die WWE hat gerade, und das haben wir letzte Woche im Hauptkampf diskutiert, Probleme, Karten für WrestleMania loszuwerden. Greift ja jetzt nicht nur bei WrestleMania zu diesem Blackout von Watch Parties, sondern eben auch bei Elimination Chamber. Bedeutet, sie werden halt in irgendeiner Weise Matches bringen, die halt Geld ziehen, wo die großen Namen drinstehen. Deswegen, ich befürchte leider, schlimm ist. Das Problem, was ich aber dabei sehe, du könntest es mir ja noch interessant machen, wenn du mal sagst, ich mach mal was mit meinem Champion auch groß, mit Drew McIntyre. Der hat ja irgendwie den Titel in Berlin gewonnen, aber seitdem, es hört sich blöd an, ragebaitet er ja eigentlich auch nur seine Gegner, hat dann auch irgendwie, wie du gerade gesagt hast, Randy Orton angegriffen, wo man sich auch so fragt, okay, was hast du denn jetzt gerade mit dem eigentlich so zu schaffen, warum passiert dann das jetzt? Deshalb fragt jetzt auch Kerrigan in einer Zuschauerfrage, die ich jetzt mal vorziehe, dich speziell als Booker. Wie würdest denn du Drew McIntyres weiteren Weg auf der Road to WrestleMania booken, dass du sagst, ich krieg da vielleicht noch irgendwie Feuer rein, weil wenn du dir die ganzen Contender anschaust, also Drew ist wahrscheinlich von denen der Einzige, der irgendwie in eine Fehde und eine Road to WrestleMania noch Feuer reinbringen könnte.
Ich hätte es ganz anders gemacht. Ich hätte gar keine Elimination Chamber hier gemacht, sondern der hat sich ja in den letzten Monaten und Jahren mit so vielen Leuten angelegt. Ganz im Ernst, Drew McIntyre gegen alle Leute, mit denen er Probleme hat, in einer Elimination Chamber, das wäre ein WrestleMania-Match, ehrlich gesagt. Also das hättest du alleine machen können. Jetzt, da wir hier an dieser Stelle schon Six-Way haben, bockt mich halt ein Three-Way oder Four-Way dann später bei WrestleMania nicht. Obwohl du Drew gegen Cody, gegen Jacob, gegen Randy, das verkaufst sich. Das ist ein ordentliches Match. Es lässt aber eben diesen Undisputed WWE Championship, und das ist immer noch der dienstälteste World Title, den WWE hat, mit der größten Legacy, den der Bruno Sammartino hat den spazieren getragen. Das wirkt halt nicht so groß für das Ding. Also es ist einfach so. Ich habe das Gefühl, man hat ein bisschen die ganzen Paarungen verpulmert. Jetzt haben wir einen Sami Zayn zum Beispiel noch auch gar nicht erwähnt, der da eine große Rolle hätte spielen können, den man ja stattdessen in Saudi-Arabien komplett verbrannt hat und der ja selber anscheinend auf dem Weg ist zu einem Heel-Turn. Ich finde, SmackDown krankt im Moment ein bisschen an legitimen Main-Eventern, die auch legitim irgendwie alle miteinander verwoben werden. Damian Priest zum Beispiel, Drew McIntyre haben sich in den letzten Monaten auch eher in der Midcard rumgeprügelt, anstatt eine Rolle im Main-Event zu spielen, bis eben Drew McIntyre dann diesen World-Title gewonnen hat. Von daher, ich tue mich da sehr schwer. Ich hätte gerne einfach eine intensive Blutfeder einfach gehabt mit einer Paarung, die sich vielleicht eben noch nicht so ausgenutzt angefühlt hat. Und deswegen sehe ich halt einfach das meiste Potenzial in Rededuellen zwischen LA Knight und Drew McIntyre. Und das wäre wahrscheinlich das, was ich persönlich bucken würde.
Ja, sehe ich auch so. Vor allem, du musst auch dir immer die Frage stellen, wenn du jetzt wirklich irgendwie nochmal mit Cody gegen Drew gehst, wo du sagst, du hast eigentlich eh kein Bock drauf. Naja, was willst du denn nach einem Three Stages of Hell-Ding denn eigentlich noch machen? Also, was hängst du denn jetzt da an? Willst du uns jetzt da ein Hell in a Cell-Match präsentieren, damit du es irgendwie nochmal hochbekommst? Also, ich weiß nicht, ob ein Hell in a Cell-Match jetzt per se dann größer ist als ein Three Stages of Hell. Gefühlt ist es auf jeden Fall auf einer Ebene. Ich weiß auch nicht, ob du dann das 10. Gimmick dann reinschmeißen musst, um das Ganze in irgendeiner Weise attraktiver zu bekommen. Fest steht, dass sich bei den Männern, bei SmackDown, gerade bei dem Titel, wie du gerade gesagt hast, mit der längsten und historischsten Lineage gefühlt im Pro Wrestling, so mitunter der wichtigste Titel, dass sich der wirklich wie so ein Zweiteisen, eher wie so ein Midcard-Belt, und ganz ehrlich, wenn der im Opener steht, um Gottes Willen, also das ist schon wirklich schwierig, aber da hat sich WWE selber in das Fettnäpfchen gesetzt. Also LA Knight fände ich cool, wäre auch wahrscheinlich mal richtig, ihm irgendwann mal die Chance zu geben. Ob er es dann gewinnt wiederum, ist noch eine ganz andere Frage. Aber ganz ehrlich, dafür gucken wir auch Wrestling, dass wir das dann irgendwie gemeinsam rausfinden. Ist spannend. Trotzdem machen wir mal auf der Seite der Frauen weiter, denn da kristallisiert sich für mich irgendwie noch gar nicht so richtig raus. Zwar hat sich Liv Morgan auch noch nicht so richtig entschieden, um welchen Women's Title sie antritt, aber es sieht schon deutlich danach aus, als müsste in Chicago eher der Gegner von Jade Cargill ermittelt werden. Der offensichtliche Pick für sie wäre wahrscheinlich unser aller Ansicht nach Bianca Belair gewesen. Die scheint aber weiterhin außer Gefecht zu sein, gerade wenn man sich mal diese Postings über ihre Finger-OP auf Social Media ansieht. Aus deiner Sicht, Virgil, hast du vielleicht doch irgendeine andere Favoritin, wo du sagst, du spinnst es jetzt irgendwie weiter, du kriegst es jetzt noch groß?
Also wenn ich mir das jetzt hier durchlese, wer da alles bereits in diesem Match steht. Wir haben Tiffany Stratton, wir haben Rhea Ripley, die übrigens aktuell gerade auch Tag Team Champion ist. Wir haben Alexa Bliss, Asuka, Kiana James und entweder Io Sky, Kairi Sane oder Raquel Rodriguez. Nichts davon juckt mich jetzt so wirklich in der Paarung gegen Jade Cargill. Wobei, wenn jetzt Rhea Ripley zum Beispiel nicht diesen Tag-Team-Titel noch halten würde und nicht 20 andere Fäden hätte und nicht bei Raw total verwurzelt wäre, ehrlich gesagt, auf so einem Plakat, Ripley, Cargill, das könnte schon ziemlich nice aussehen, wenn man mit der Aura von Jade Cargill in den letzten Monaten nicht so ein bisschen schlecht umgegangen wäre. Aber ich sehe halt nicht, wie dieses Match aus dem Nichts entstehen könnte. Und das ist halt eben auch dieses Problem mit diesen erzwungenen Elimination Chamber Matches. Du hast da dann aus dem Nichts irgendeinen Contender und dann hast du 2, 3 Promos und dann wird gesagt, jetzt haben wir hier unser WrestleMania Match. Was ich gerne hätte, wäre eben nicht so ein Zwischen-Pay-Per-View, sondern die Möglichkeit, dass du Stories so hoch kochen lässt, dass du sagen kannst, okay, das Match steht da legitim an erster Stelle im Main-Event. Wenn du die richtige Storyline hast und wirklich die Karten richtig spielst, könnte ein Rhea Ripley gegen Jade Cargill-Match auf dem Papier ein Main-Event-würdiges Match sein. Tiffany Stratton gegen Jade Cargill muss ich jetzt nicht nochmal sehen.
Auf gar keinen Fall.
Die Matches, die ich bisher zwischen den beiden gesehen habe, waren nicht so gut. Was soll Alexa Bliss aus einer Jade Cargill rausholen? Asuka hat in dem Match nichts verloren. Deren Legacy hat man sowieso schon gekillt. Und Nikiana James ist jetzt auch nicht das Poster-Match, was du da machen kannst. Also ich sehe halt einfach nicht, welche Möglichkeiten da sonst wäre. Meiner Meinung nach sollte Rhea Ripley das Ding machen, aber die hat leider andere Sachen im Moment zu tun.
Ja, also ich hätte fest damit gerechnet, dass sich irgendwie Charlotte Flair für die Chamber qualifiziert und da vielleicht dann was draus gewoben wird, weil zumindest hast du die letzten Monate mal immer mit dieser Konfrontation gespielt und da hättest du jetzt genau diesen Gegenpart mit Charlotte, der auf jeden Fall ein gutes Match aufs Papier zaubern kann, beziehungsweise in den Ring bringen kann. Ob ich jetzt Charlotte Flair wieder in einem World-Title-Match brauche, nachdem ich irgendwie finde, dass sie dieses Jahr echt einen guten Job gemacht hat, sich vom World-Title fernzuhalten und auch von den Fans wieder besser angenommen zu werden, weiß ich jetzt auch nicht. Rhea Ripley ist natürlich so ein Pick, den man immer bringen kann. Vielleicht dreht man es jetzt noch irgendwie so, dass sie vielleicht diese Tag-Team-Titel von Mania verlieren, ja, wobei ich auch sagen muss, bei einer Rhea Ripley, du hättest sie jetzt auch dann irgendwie um dieses 1-gegen-1 Grudge-Match dann gegen Io nochmal stecken können und sagen können, ey, ich will mich eigentlich beweisen, ich habe dich bisher noch nicht 1-gegen-1 geschlagen, also da hättest du eigentlich auch auf dem Papier ein Riesending, wo du, ich will nicht sagen, nichts draus machst, aber was du jetzt auch locker hättest aufbauen können, was dann zum Beispiel auch, ich weiß da immer nochmal auf WrestleMania 21 hin, da hattest du Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio. Die hatten quasi kein Match für WrestleMania, sind dann aber als aktive Tag-Team-Champs gegeneinander angetreten, um so rauszufinden, wer ist denn der bessere von beiden. Also auch das kannst du theoretisch in irgendeiner Art und Weise spinnen. Aber ich bin da ehrlich, ich sehe es im Moment auch nicht. Das Problem ist einfach, dass auch Jade Cargill als Champion sehr das Feuer fehlt, zu sagen, hey, ich steche da heraus und ich baue mir auch irgendwie Feinde auf, weil bis auf I'm That Bitch ist halt auch einfach irgendwie nicht so ganz viel drin gewesen, bin ich ganz ehrlich.
Nee, und auch die Sache mit Jordan Grace hat man jetzt einfach kurz zusammengeschustert, damit sie halt zwischendurch mal was zu tun hatte. Jetzt hast du Jordan Grace im Prinzip genauso wie bei NXT vorher komplett verbrannt. Wenn du dir nochmal anguckst, wie sie damals ihr Royal Rumble-Debüt als Knockouts-Champion gegeben hat, was für einen Pop das gab und wo sie heute steht, ist einfach der absolute Wahnsinn. Was mir eben noch eingefallen ist, was WWE ja auch spielen könnte, wäre, man könnte einen schönen Plot-Twist und Swerve machen. Stell dir vor, Raquel kommt noch in das Match rein und Raquel gewinnt wirklich dieses Number-One-Contender-Match um die Elimination Chamber. Und dann hast du Liv auf der einen Seite und Raquel auf der anderen Seite. Liv, die dann vielleicht sogar sagt, pass auf, ich gehe zu SmackDown, Liv morgen gegen Jade Cargill, ich werde die Große besiegen, ich werde ihre Karriere bei WWE beenden, weil ich will beweisen, ich bin hier richtig. Und Raquel hat sowieso die ganze Zeit ihre Fehde mit Stephanie Vaquer am Laufen gehabt, kannst du auch noch das WrestleMania-Match draus machen. Und vielleicht kannst du das so noch spinnen. Also könnte ich nicht schlecht finden.
Könntest du sogar noch anders spinnen, könntest sogar sagen, dass Raquel sagt, ich habe jetzt die Elimination Chamber gewonnen, du hast ihn nicht entschieden. Ich sag Stephanie und dann sagt am Ende Liv, ich will auch Stephanie. Dann hättest du da theoretisch das in einem Match. Dann müsstest du aber immer noch jemanden für Jade finden. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber es wäre ein Ausweg aus diesem Dilemma, dass du sagst, ich weiß es nicht. Ich muss eine Sache aber echt noch ansprechen, weil du es gesagt hast und weil das uns auch der gute Silverstar mal gefragt hat. Er hat einen Hot-Take reingeworfen und hat gesagt, dass sich diese letzte richtige Gimmick-PLE, diese Elimination Chamber, eigentlich auch langsam ausgedient hat, weil du mit diesem Soul-Survivor-Thema dir überhaupt gar keine Möglichkeiten für WrestleMania offen lässt, auch irgendwas anderes zu spinnen. Also was du jetzt gerade auch gesagt hast mit diesem Multiman bei den Männern, dadurch, dass du ja einen definitiven Sieger hast, der dann quasi dagegen antritt, wie bringst du denn dann da auch irgendwie die Leute glaubhaft rein? Zum Beispiel für einen Four-Way, ne? Also hast du zum Beispiel bei WrestleMania 2000 irgendwie mal gemacht, dass es da was gibt, dass du das reinbringst. Aber sterben für dich oder sollten für dich diese Gimmick-PLEs dann auch irgendwie aussterben?
Also wenn sie so sind, ja bitte. Also wenn es einfach nur ein großes Match gibt, einfach nur damit es ein Match gibt, ja bitte. Also selbst sowas wie Money in the Bank, ich hatte kein Problem damit, dass ein Money in the Bank Match bei WrestleMania stattgefunden hat, weil es quasi wie ein Startschuss war für die nächste Season. Und jetzt hast du den nächsten, wo du denkst, geil, der könnte jetzt irgendwie in den Main Event kommen oder sowas. Ich verstehe nicht, warum das eine eigenständige Veranstaltung mit irgendwie 30 Money in the Bank Matches und so weiter und so fort geben muss und vorher noch irgendwelche Three-Way Elimination Matches, damit du rausfindest, wer in dieses Money in the Bank Match rein darf. Es gab schon 38 Elimination Chamber Matches.
Wie bitte? 38?
Seit 2002 und früher war es eine Besonderheit. Früher haben Elimination Chamber Matches stattgefunden, weil man was Besonderes machen wollte. Zum Beispiel SummerSlam 2003 mit Goldberg und Triple H drin und die ganzen Leute, die gegen Triple H vorgehen wollten und so. Das war noch cool. Ich brauche nicht jedes Jahr zwei Elimination Chamber Matches, wo random irgendwelche Leute für Spots drin sind. Ich brauche das einfach nicht.
Nee, und vor allem, wenn du dir überlegst, wie gut du die Elimination Chamber Matches früher genutzt hast. New Year's Revolution 2005, der Titel war vakant. Man hat Triple H zwischendrin das Ding mal wegnehmen lassen, um ihn dann auf der Road to WrestleMania gegen Batista zu schicken. Das Storylines mit drin verwoben. Du hast bei New Year's Revolution 2006 zum Beispiel dieses Match auch gebracht. Cena hat das Ding gewonnen und dann kam der Cash-In und wisst ihr, wie big sich das damals angefühlt hat? Ja. Also du hast halt wirklich noch was damit gemacht. Klar, man kann auch dieses, ich glaube 2009 war es, wo Edge diesen Double Swerve gemacht hat, im ersten Chamber-Match das Ding verloren, ins zweite sich reingecheatet und dann Champ geworden. Ne? Also das hast du auch gemacht, aber ich finde, diese Stipulation, die ist irgendwann mal auch vorbei und dann bringst mir, wenn du wirklich ein Setup hast mit was weiß ich, 5 Challengern und einem Champion, dass es sich groß anfühlt und bring's mir vielleicht dann auch nicht in der Mania-Season, weil es hat ja die WWE dann auch mal gemacht in Richtung No Way Out, Februar, wo du eigentlich sagst, ja, irgendwie muss der Champ ja schon durch, weil wir wissen ja eigentlich schon, wer zu WrestleMania fährt, wir kennen die Main-Events ja schon, also da muss ich einfach auch sagen, ich finde, es sollte sich ausgedehnt haben und ähnlich zu einem Hell in a Cell-Match eingesetzt werden. Hey, tatsächlich, Virgil hat's gerade gesagt, du hättest es jetzt auch dieses Jahr bei Mania bringen können. Wäre gar kein Problem gewesen, da das Elimination-Chamber-Match zu bringen. Ne? Wäre eine große Stipulation gewesen und wäre dann auch gerechtfertigt im Main-Event gestanden. Naja.
Ja. Naja. Sehe ich genauso.
Wenn es denn diese Main-Events werden, über die wir quasi irgendwie gerade so gesprochen haben, würdest du, die Frage, die muss mir jetzt aktuell jeder beantworten, deswegen muss es auch machen, würdest du sagen, das trägt dann zu deinem WrestleMania-Hype bei und wie hoch ist denn der Hype dann auf der Road to WrestleMania für dich dieses Jahr? Jetzt mal im Vergleich zu den letzten Jahren.
Willst du wissen, wie groß mein Hype jetzt gerade ist, auf einer Skala von?
Mach 1 bis 10, ist okay.
3?
Okay, ist fair. Und das 3? Ist wahrscheinlich wegen Roman Reigns gegen CM Punk, oder?
Ja, also ich meine, die Promos darum waren gut, aber worauf soll ich mich denn bisher freuen? Ich weiß, dass Liv Morgan ein Match hat, ich weiß, dass Drew McIntyre ein Match hat, ich weiß, dass es ein Women's Title Match gibt. Ansonsten werden ja noch gar keine Vorzeichen gelegt. Also, dass die Dirt Sheets jetzt gerade alle berichten, WWE hat keine Pläne über WrestleMania, vielleicht hat das einen Kern der Wahrheit, vielleicht auch nicht. Aber wir wissen es einfach alle nicht. Am Ende des Tages, WWE muss ja mit den schlechteren Ticketverkäufen im Moment kämpfen, mit zu hohen Preisen offensichtlich, mit dem Blackout, den sie dann noch zusätzlich, den hast du auch schon angesprochen, was das bedeutet ist, die verbieten Lokalitäten im Umkreis in Las Vegas, dass die diese Show übertragen, damit mehr Leute sich ein Ticket kaufen und dahin gehen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und das Problem ist, den Grundstein, den sie jetzt legen, Das wird sich ja auf die nächsten Jahre auch widerspiegeln, wenn wir uns daran erinnern, wo WrestleMania stattfinden wird. Ja, die Shows sind verkauft und die Hallen werden wahrscheinlich voll sein mit irgendwelchen Leuten, die dann auf irgendwelche Umwege Tickets oder sowas bekommen. Aber wenn du jetzt auch nicht anfängst, diese Superstars aufzubauen, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass ein Randy Orton in 2 Jahren noch in den Ring steigt, ein CM Punk, ein Roman Reigns und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt nicht diese WrestleMania nutzt, um die neuen Superstars aufzubauen, wirst du Heuballen durch den Ring fliegen sehen, du wirst die Heuschrecken hören, wenn da einige Leute in den Ring kommen, so wie La Parca dieses Jahr bei seinem Royal Rumble Debüt.
Oh Gott, ja, also wirklich, es genau das, du brauchst Leute, die Reaktion ziehen und es kommt halt nicht, also ich sag ja auch, du kannst Leute, zum Beispiel Bron Breakker ist für mich immer das tollste Beispiel, sprecht ja auch irgendwie bei der Raw drüber, ich hätte überhaupt gar kein Problem gehabt, den bei der ersten Raw dieses Jahr das Ding schon gewinnen zu sehen, hättest du machen können, du musst ja auch irgendwie mal testen, kommen die Leute an, funktionieren die in diesem Ding, sind sie auch dem Druck gewachsen und es passiert nicht von nie der Situation aussetzen.
Und ganz im Ernst, so sehr ich das mit Oberfemi und Kurt Wilson gerade auch feier, warum steht er nicht in diesem Match, rotzt hier 5 andere Leute weg und knallt dann Drew McIntyre in 5 Minuten bei WrestleMania weg? Und du hast einen neuen Superstar geschaffen. Warum?
Exakt das, genau.
Das ist Wrestling, genau das. Warum denn nicht?
Ja, eben. Also vor allem braucht man doch auch keiner sagen, ja, jetzt machen wir da irgendwie mal einen Squash und keine Ahnung und dann stellen wir ihn dann mal in die Midcard, dann kann er vielleicht mal United States Champion sein. Leute, ihr braucht nicht immer so einen Aufbau, der so erstmal über die Midcard in den Main Event. Das ist ein Main Event, der da steht da, die Leute chanten, oh ba, wenn der reinläuft.
Wie oft war Brock Lesnar Intercontinental oder United States Champion in seinem Leben?
Nie.
Nicht einmal in seinem ersten Run, als er 2002 debütiert ist. Sie haben ihn straight in den Main Event geschossen. Er hat ein paar Leute verprügelt, manchmal 3, 4 auf einmal. Und auf einmal hat er The Rock besiegt und dann war er auf einmal World Champion.
Nach was 4 ist Monaten. Passiert? 4 Monate hat das gedauert. Also
wo ist das Problem? Und kein Mensch wusste vorher, wer er ist, weil kein Mensch hat vorher OVW geguckt. Niemand. Außer Jim Cornette und seine Freunde da draußen in Kentucky. Aber der Vorteil jetzt ist, die Hälfte der Zuschauer weiß, wer Oberfemi ist.
Genau.
Und die andere Hälfte wird es kennenlernen, wenn er den in 5 Minuten wegrotzt. Ich verstehe nicht, warum das nicht passiert.
Eben. Und vor allem das Match, ganz ehrlich, das könntest du mir einfach auch als Clash der Giganten geben. Es wäre einwandfrei und ganz ehrlich, auch ein guter Test, kann Ober damit umgehen. Und da können sich dann auch andere Leute die Zähne ausbeißen. Vor allem, wir wissen ja, wenn die WWE daran festhält, der wird World Champion werden, weil der ist World Champion Material. Der hat es auf die Stirn tätowiert. Also das ist meiner Ansicht nach so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich gehe mit Virgil. Wenn die WWE ein Ausrufezeichen setzen will, lass Trick Williams das Ding gewinnen, wäre auch in Ordnung. Würde ich absolut mitgehen. Dann etablierst du die neuen Stars, die dir in den nächsten Jahren im Übrigen dann, wie es Virgil auch gesagt hat, die Hallen füllen. Aber damit schließen wir auch diesen dritten Block ab und wir gehen rüber zu deinem Thema, Virgil. Denn ein Gast darf ja auch jede Woche ein Thema mitbringen und ich hab's noch nirgends gespoilert, deswegen darfst du gleich unseren Zuhörenden erklären, was du uns mitgebracht hast, womit du mich aber tatsächlich ein bisschen ins Schwitzen gebracht hast, weil ich mir gedacht habe, boah, das ist so viel Druck, was da aus. Ich habe gestern noch bis 2 Uhr nachts Matches geguckt, um zu verifizieren, dass meine Picks in Ordnung sind, ja, für das, was du uns jetzt mitgebracht hast. Insofern, Virgil, meine Frage an dich, what do you wanna talk about?
Let's talk about Women's Wrestling. Für die Leute da draußen, vielleicht gibt's ja auch einige Leute, die hören den Hauptkampf auch erst jetzt seit ein paar Wochen, weil sie dich ja vorher auch kennen. Du hast ja auch vorher und machst immer noch nebenbei viel Wrestling-Content und wir hatten ja in den letzten Wochen auch viele unterschiedliche Gäste da. Das heißt, es kann schon sein, dass ein paar Leute da sind, die haben vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen Hauptkampf noch nie gehört. Für die Leute, die es nicht wissen, ich bin auch im deutschen Wrestling tätig, als Ringsprecher, als Kommentator, aber eben auch als Promoter und ich habe vor 8 Jahren angefangen und in den Jahren danach auch selber Women's Wrestling-Veranstaltungen mit zu organisieren. Die GWF-Reihe Women's Wrestling Revolution ab der Nummer 3 oder mit meinem Nebenprojekt Project Nova machen wir jedes Jahr auch All-Female-Veranstaltungen. Und deswegen, ich bin absolut im Thema drin und das ist das, was mich auch am meisten interessiert. Und deswegen bringe ich heute mit, wer sind denn wirklich die Trailblazer, wer sind wirklich die Frauen, die haben vielleicht Geschichte geschrieben, Geschichte verändert oder die Türen für die anderen Frauen geöffnet? Und Aaron, ich möchte von dir wissen, wer sind die 4 Frauen, die auf deinem Mount Rushmore des Women's Wrestling wären? Und ich sag gleich Disclaimer dazu, Fabulous Moolah muss keiner von uns nennen, die Frau hat Menschenhandel betrieben, die mag meinetwegen 20 Jahre Champion gewesen sein, aber die ist ein schlechter Mensch. Wir feiern heute die Frauen, die wirklich die Besten waren, die Besten gewesen sind, vielleicht auch bis heute die Besten sind. Und ich bin sehr gespannt, welche Frauen du dir in deiner Recherche ausgesucht hast.
Oh, es war wirklich so schwer, ehrlich. Es war wirklich so schwer. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch irgendwie so ein bisschen Honorable Mentions mitgebracht. Ne? Und ich muss ein bisschen was dazu sagen. Und mich würde aber im Gegenzug natürlich auch das, was du da hier empfindest, zu den einzelnen Leuten, die ich dir jetzt da quasi gebe, mal hören. Vielleicht hast du ja tatsächlich auch einen eigenen Mount Rushmore mitgebracht. Das könnte ja theoretisch auch sein. Ich muss ja ein bisschen Pressure auch auf Virgil aufbauen. Also, bei den Honorable Mentions, du musst irgendwie Mildred Burke erwähnen. Du musst für mich Maiko Satomura erwähnen. Du musst Nebul Nakano für mich erwähnen. Ja, also das sind einfach so historical Picks, die musst du reinpacken, weil diese Frauen einfach Pionierarbeit geleistet haben, im Ring wirklich auch bis in ein gewisses Alter tätig waren, ne, bis heute Women's Wrestling für mich repräsentieren. Du musst aber auch recent Honorable Mentions mit reinbringen. Für mich eine Mayu Iwatani, die ja dann jetzt mittlerweile, also zuvor war sie bei Stardom tätig, jetzt ist sie dann eben zu Marigold gewechselt, die eine unglaubliche In-Ring-Präsenz mitbringt, die ganz viel auch für das Joshi-Wrestling in Japan getan hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, most recent, du musst auch heutzutage irgendwie, weil niemand so over, glaube ich, gerade im Wrestling ist, wie eine Rhea Ripley irgendwo mit reinwerfen. Das ist für mich eine Frau, die auch anderweitig ganz viel für Frauen gemacht hat, für Frauen das Zusehen von Wrestling spannender gemacht hat, Frauen dazu bewegt hat, vielleicht auch den Schritt ins Wrestling zu wagen, in gerade dieser aktuellen Generation. Aber das sind für mich alles meine Honorable Mentions. Deswegen
Eine davon ist auf meinem Mount Rushmore.
Das finde ich schon mal gut. Da kannst dann du auch gerne dich danach dann dazu austoben. Aber natürlich ist so ein Mount Rushmore, und das glaube ich, muss man für die Zuhörenden auch nochmal sagen, immer subjektiv. Weil ich verbinde etwas damit, aber ich habe mich wirklich so auf dieses Thema auf irgendeine Art und Weise Impact auf Women's Wrestling verständigt. Und ich muss jetzt eine Sache vorwegnehmen. Das sind aber trotzdem unterschiedliche Faktoren, inwiefern diese Frauen Impact gehabt haben. Ich gehe jetzt mal mit meinem ersten Namen rein und ich erwähne eine, die hat sich vom absoluten Eye-Candy und absoluten Nebencharakter zu einer glaubhaften Wrestlerin entwickelt. Auf der größtmöglichen Bühne bei der WWF bzw. WWE. Und das war dann doch Trish Stratus. Trish Stratus, wo sie in die Women's Division oder überhaupt als Frau auf den Bildschirm gekommen ist, war sie wirklich Vince McMahons Spielpuppe. Das war ein Nebencharakter, der halt irgendwie nice anzusehen war für die damaligen Zuschauer, ne? Aber die nichts, die wirklich überhaupt nichts damit jemand verknüpft hätte, hey, das ist eine unglaublich gute Wrestlerin. Und diese Frau hat in einer Zeit, wo Frauen in Bra und Panties Matches noch im TV rumgeturnt sind, als erste diesen Stempel bekommen, hey, das ist eine glaubhafte Champion. Die hat es wirklich geschafft, da wegzukommen und durch In-Ring-Work, ja, natürlich nicht rauszustechen, wie es heutzutage vielleicht Frauen machen, aber auf diesem amerikanischen Markt einen Women's-Title präsent zu machen, den vorher niemand ernst genommen hat. Ja, da waren Schlamm-Catch-Matches oder ähnliches. Und es ist einfach dieses Thema Emanzipation in einer Zeit, wo das überhaupt keiner ernst genommen hat, wo Sexismus ganz groß auf überall gestanden ist. Und das, finde ich, hat sie bis heute für mich transferiert und für das steht sie auch. Und ich glaube, da haben sich ganz viele Frauen dann auch berufen gefühlt zu sagen, okay, hey, das könnte was für mich sein. Thema Four Horsewomen danach. Gerne auch mal dein Take dazu.
Ich habe absolut nichts gegen Trish Stratus einzuwenden. Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, wie die Frau auch bodenständig geblieben ist, obwohl sie für viele Leute wirklich einfach nur ein Sexsymbol einfach war und viele Leute sie wirklich in eine Schublade gepackt haben. Sie hat hart an sich gearbeitet. Da wird auch Fit Finlay viel daran getan haben, dass die Women's Division damals in dem Zeitpunkt auch noch viel gearbeitet hat, sich viel verbessert hat. Sie ist für viele Leute, glaube ich, auch ein Grund, dass sie überhaupt Women's Wrestling ernst genommen haben. Und sie ist auch bis heute eine absolute Legende. So sehr sie auch belächelt wird vielleicht von einigen Leuten, weil sie eben nicht die Qualität hat, wie sie vielleicht eine Io Sky oder eine Julia oder sowas in den Ring bringen. Aber das waren auch ganz andere Zeiten. Also von daher für mich Trish Stratus ist ein guter Name, ist aber nicht auf meinem Mount Rushmore.
Genau. Also ich packe jetzt gleich den nächsten Namen irgendwie mit drauf, weil da ist für mich der Impact nicht diese Emanzipation, sondern da ist für mich dieser Impact Draw, was eine Frau an Reaktionen ausgelöst hat. Und da muss ich aktuell eben eine draufpacken, die nach wie vor in den Ring steigt, die mich auch nach wie vor irgendwo begeistert, wo ich auch nach wie vor sage, die für Character Work steht innerhalb der WWE, und das ist eine Becky Lynch. Becky Lynch war für mich von den Four Horsewomen nicht die Beste im Ring, vielleicht sogar an Nummer 4 zu setzen von dem, was sie im Ring auf die Matte gebracht hat. Aber diese Frau hat es wie keine andere verstanden, Character Work auch vor der Kamera zu machen, ein Gimmick zu fahren, was nicht besonders viele Frauen, abseits von dem, was du gerade gesagt hast, sich irgendwie sexuell irgendwie in Schale zu werfen, vorher so geschafft haben. Die Frau hat es geschafft, in den WrestleMania Main Event zu kommen und wo keiner widersprochen hat. Die hat diesen einen Stone Cold Moment gehabt, wo Nia Jax ihr diese Nase gebrochen hat und im Publikum gestanden ist und sie wusste damit umzugehen. Sie hat sich als Frau The Man genannt und niemand hat auch nur in irgendeiner Weise was dagegen gesagt, das passt nicht, sondern hat gesagt, genau die ist es. Das war für mich diese Antithese dazu, dass eine Frau nicht der große Draw sein kann einer Company. Und sie war das. Und sie hat Reaktionen gezogen. Und wenn diese Musik gehittet ist, dann haben die Leute wirklich am Rad gedreht im Publikum. Und das kann sie für mich bis heute. Die Frau hat sich immer wieder weiterentwickelt. Dieses Heel-Gimmick, das sie jetzt gerade führt, wo sie immer wieder komplett andere Sachen anspricht, die aber irgendwie auch was in einem auslösen. Von Babyface bis Heel, sie hat für mich alles durchgespielt, kann alles und schafft es heute noch, und es ist gerade so dieses Thema Midcard bei Raw, dieser Intercontinental-Titel, der ist wertlos eigentlich. Kaum hat sie den getragen und ihn irgendwie in die Shows gebracht, mit Promos, nicht mit Matches, wie es alle machen, Matches, sondern mit Promos, mit Storylines, mit 1:1 Rededuellen, das vorangebracht. Und sie schafft es, wie keine andere Leute meiner Ansicht nach zu elevaten, Virgil.
Ich habe nichts hinzuzufügen. Becky Lynch absolut berechtigt darauf, und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahrzehnten noch darüber sprechen, wer alles von ihr inspiriert worden ist. Und ich glaube, ihren Einfluss in Europa sieht man jetzt schon heute. Also eine Lyra Valkyria wäre nicht da, wenn es eine Becky Lynch nicht gegeben hätte. Aber auch sie nicht auf meinem Mount Rushmore.
Ja, wahrscheinlich auch, weil wir aus unterschiedlichen Generationen so ein bisschen stammen. Mal gucken,
ob wir wenigstens eine Person treffen.
Ich muss jetzt ein bisschen cheaten. Ich muss jetzt ein bisschen cheaten bei meinem Platz 3, weil ich muss zwei Leute...
Harvey Whippleman, Harvina.
Nein, ich muss zwei Leute gleichzeitig draufpacken, weil ich wirklich, also die stehen für mich für einen Platz, und das ist jetzt wirklich das pure In-Ring-Talent. Und das ist Aja Kong und das ist Manami Toyota. Ich muss sie beide aus Japan draufpacken, weil eine Aja Kong war für mich der Blueprint dieser Frau, die nicht, wie soll ich sagen, die absoluten Körpermaße gehabt hat. Die war halt einfach bulliger, sie war mehr, hat aber trotzdem jeden Stil mitgehen können. War bei All Japan Women's schon so extrem gut im jungen Alter von 22, 23, dass du dir gedacht hast, um Gottes Willen, wenn du das heute in den Ring stellen würdest, das wäre über allem immer noch. Also es wäre auf so einem Level, auch von der Bereitschaft, Moves mitzugehen, diese Härte, diese Stiffness, und auf der anderen Seite hast du dann eigentlich die Antithese zu Aja Kong, nämlich Manami Toyota, die überathletisch ist, die diese Spotfeste abgerissen hat, die, wo sich heute garantiert Thema Io Sky oder ähnliches, sehr viele inspirieren haben lassen, die sich auch schon auf dem Turnbuckle zu Hause gefühlt hat, Springboard-Aktion gezeigt hat, genauso stiff war, diese gesamten Bridges, Joshi Wrestling überhaupt auf ein neues Level gehievt hat. Ne? Also gerade diese beiden Namen sind für mich einfach miteinander verwoben. Ihr könnt euch gerne auch nochmal die Duelle der beiden gegeneinander angucken. Im Jahre 94 und 95 haben die beiden wirklich unglaubliche Innenring-Chemie gezeigt, und ich glaube gerade, egal welchen Körpertyp oder welche athletische Fähigkeiten du mitbringst, wenn du die beiden anguckst und da Tape schaust als Performer selbst, wirst du etwas mitnehmen können, wo ich sage, das hat irgendwen inspiriert. Und das glaube ich auch, dass das eine Aja Kong oder eine Manami Toyota in irgendeiner Art und Weise gemacht haben. Und deswegen Big Woman Wrestling versus quasi Spotfest Wrestling ist für mich dort mehr oder minder auch entstanden, wie wir es im heutigen Joshi zum Beispiel immer noch sehen.
Ja, das ist einfach krass, was für eine Tradition Joshi Wrestling auch einfach hat. Das wissen ja viele Leute auch nicht. WWE hat damit ja auch schon geliebäugelt, ob es jetzt die Jumping Bomb Angels waren, die Ende der 80er bei WWE waren, als es noch tatsächlich auch Women's Tag Team Titel damals gab. Oder als sie dann Ende der 90er Leute wie zum Beispiel auch eine Chaparrita Azari oder eben auch eine Aja Kong zu WWE kurzzeitig gebracht haben. Der Einfluss war immer da, und es gab auch später Wrestlerinnen, die aufgrund dieser Wrestlerin in den Ring gestiegen sind. Die haben wirklich Generation geprägt, und von daher finde ich sehr, sehr schön. Zwei sehr tolle Namen, die du da einführst, ja.
Also, wie gesagt, die sind mir einfach am Herzen gelegen, weil ich bis heute sage, dass diese Paarungen für mich mit das beste Women's Wrestling, das ich je gesehen habe, waren. Und diese Paarungen, die sind irgendwie innerhalb der 90er. Also, das ist jetzt nichts super Modernes, wo du sagst, die Leute haben automatisch diese athletischen Fähigkeiten, weil vielleicht irgendwie ein Background entsteht oder weil sich die Dojos weiterentwickelt haben. Ne? Und wie gesagt, immer beachten, innerhalb der 90er, die waren da Anfang 20. Die waren nicht irgendwie, wie wir es heute sagen, in der Prime Mitte 30 oder so. Also, die sind dann schon auch noch besser geworden. Eine Aja Kong hat sich weiterentwickelt, ist für ihr Selling dann wirklich auch extrem gelobt worden. Und wer da übrigens auch mal, an der Stelle vielleicht muss ich das mal pitchen, ein bisschen mehr dazu hören will, wir haben ja den Purupod, und da ist der Yannick, beziehungsweise der Peps, ein absoluter, Experte auf dem Gebiet, der so viel über Joshi Wrestling weiß, wo ich, wie gesagt, keinen kenne. Also hört da auch gerne mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Und jetzt muss ich ja natürlich irgendwie zu meinem vierten Namen kommen, und das ist, ja, Charlotte Flair. Sie ist für mich tatsächlich die Person, die ich draufpacken muss, weil sie wahrscheinlich die erfolgreichste Wrestlerin im Mainstream ist. Es ist bestimmt nicht meine persönliche Lieblingswrestlerin, ist für mich auch nicht die vom Charakter heraussticht, aber es ist eine Ausnahmeathletin, sie ist extrem erfolgreich, und sie ist bei der WWE jahrelang die Antwort einfach auf alles gewesen. Du hast keine Ahnung gehabt, was du mit einem Titel machst, ja, du wirst mit Charlotte nicht viel verkehrt machen. Du hast sie nicht getraut, Ronda Rousey und Becky Lynch allein in WrestleMania Main Event zu stellen, packst sie Charlotte mit rein, wird's irgendwie ein gutes Match. Du hast trotzdem bei ihr diesen extremen Druck mit dem Namen Flair gehabt. Du hast dich trotzdem getraut, sie damit reinzustellen. Die hat diese ganzen Firsts gehabt. Das erste Women's Hell in a Cell. Sie hat diese Last Woman Standing Matches gemacht. Sie hat für mich insgesamt Women's Wrestling insofern geprägt, dass du mit Druck umgehen kannst, dass du als Frau auch wirklich dafür stehen kannst, was Männer im Ring zeigen. Die hat sich ganz klar kann sich ganz klar bis heute mit jedem Mann im Ring messen, obwohl sie jetzt auch, glaube ich, 39 mittlerweile ist. Also diese Frau hat für mich durchaus dieses Standing innerhalb der WWE bekommen. Ey, ganz ehrlich, egal was Männer im Ring zeigen, Charlotte ist Minimum genauso gut. Und das war vor ihr meiner Ansicht nach, oder vor dieser Women's Revolution, überhaupt nicht möglich. Genauso wie eine Becky Lynch für mich da steht, wegen dem Character Work, wegen dem Gimmick, wegen der ganzen Promo-Fähigkeit, steht halt für mich eine Charlotte auf diesem großen Mainstream-Hügel mit dem Impact, den sie gebracht hat, wo ich sage, hey, die hat halt das im Ring dazu geliefert, was Becky hat. Ihr merkt, dass dieses Total Package, da tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, aber jeder hat in irgendeiner Art und Weise seinen Einfluss gehabt.
Ich glaube auch Charlotte, natürlich wird ihr durch ihr Name mehr Türen geöffnet worden sein als anderen Frauen. Gleichzeitig wird sie aber auch mehr Scheiße gefressen haben und viel mehr verglichen worden sein und viel mehr unter dem öffentlichen Auge gelitten haben als andere Frauen, die vielleicht nicht diesen Namen haben. Und ich glaube auch, dass sie anderen Frauen durchaus Türen geöffnet hat. Also, dass sie einfach auch ernster genommen worden sind für ihre Leistungen, die sie in den Ring gebracht haben, und die Entwicklung, die eine Charlotte hingelegt hat, von ihren ersten NXT-Matches bis einfach zu heute, kann man nicht abstreiten. Von daher kann ich absolut nachvollziehen. Aber auch sie steht nicht auf meinem Mount Rushmore.
Haben wir vier unterschiedliche Picks, Virgil?
Wir haben 100%ig vier unterschiedliche Picks, und ich habe sogar noch andere Honorable Mentions mitgebracht, und ich habe sogar einen Mount Rushmore des deutschen Women's Wrestling mitgebracht. Also ich habe eine ganze Menge dabei.
Krass, hau raus.
Fangen wir mal an mit meinen Honorable Mentions. Für mich sind so zwei Namen aus der Independent-Szene, die man unbedingt nennen muss, sind einfach zwei Frauen, die immer dran geblieben sind und nie dieses Spotlight bekommen haben, wie es zum Beispiel auch andere Frauen wie eine Mercedes Martinez oder so bekommen haben. Ist auf der einen Seite Nicole Matthews aus Kanada und Lufisto aus Kanada. Lufisto hatte ich die große Gelegenheit, auch in Deutschland bei der WXW zu sehen. So ein herzensguter Mensch, eine super intensive, charismatische Wrestlerin, die auch in Japan unterwegs war. Sehr, sehr klein, aber die kann einfach wirklich knallhart reinhauen. Und zwei andere Namen, die man einfach nennen muss, sind auf der einen Seite Gail Kim. Also, wenn man komplett ihre WWE-Karriere ausklammert, aber alles, was sie für die TNA Knockouts gemacht 100%. Hat. Unglaublich. Und Io Sky. Also Io Sky, die Leute kennen sie vielleicht nur von WWE, aber was die vorher bei Stardom Io Shirai abgerissen hat.
Heiliger Bam Bam.
Also Ära geprägt und sie ist noch lange nicht am Ende.
Schaut euch die Matches zwischen ihr zum Beispiel und Mayu Iwatani an, schaut euch das mit Julia, schaut euch das alles an. Wirklich, diese Frau, allein heute, die zeigt einen Bruchteil davon, was sie bei Stardom vorher hingelegt hat. Wirklich einen Bruchteil. Und sie ist trotzdem mit Abstand die Beste im Ring. Mit Abstand. Und ihr müsst es auch mal auf einer kulturellen Ebene vergleichen. Das ist eine Frau, die ist wirklich geschafft hat, trotz dieser Sprachbarriere, trotz der Tatsache, dass asiatische Wrestlerinnen bei der WWE nie den großen Sprung geschafft haben, sich da zu platzieren, ein World-Title-Match bei Mania zu gewinnen, zu retainen und trotzdem nach wie vor extrem over zu sein, prominentes Spotlight zu bekommen. Und also wirklich da kann ich absolut mitgehen. Du hättest theoretisch Io auch auf den Mount Rushmore packen können. Hättest du 100% machen können, weil sie Türen geöffnet hat.
Absolut. Und bei Io ist halt einfach das Ding, die ist noch nicht am Ende. Ich glaube, dass wir über Io nochmal ganz anders reden und was auch sie einfach geprägt hat, wenn sie in 10, 15 Jahren ihre Karriere beendet. So, auf meinem Mount Rushmore habe ich dann eher Frauen auch gepackt, die dann eher am Ende ihrer Karriere und wo man da auch ein bisschen mehr zurückblicken kann. Einen Namen hast du selber genannt, Bull Nakano. Bull Nakano hat nicht nur in Japan, nicht nur bei WWE, nicht nur bei der WCW, sondern einfach überall, wo sie hingegangen ist, hat sie immer wieder für Aufsehen erregt. Ist auch heute bisher vom Wiedererkennungswert. Wenn du einmal ihr Faceband siehst, einmal ihren Frank Lemmermann-Look mit den hochgesprayten, gefärbten Haaren und so, das bleibt einfach im Auge. Wenn du dir dann auch überlegst, dass die Frau ein fucking Top-Rope-Legdrop gesprungen ist und später noch eine Karriere als Golferin gemacht
hat. Das ist komplett insane. Also das ist wirklich, wie kannst du nicht so kaputt sein? Das ist komplett irre.
Unfassbar. Bull Nakano war eine Erscheinung. Bull Nakano war das Herzstück auch von dem Versuch des Women's Wrestling bei WWE in den 90ern dann noch was rauszustellen. Vergiss Alundra Blaze. Bull Nakano hat sie an die Wand gerestet. Sie war einfach auf einem anderen Level. Eine andere Person, die ich nennen möchte, ist China. Und China hat etwas geschafft, was bisher keine andere Frau bei WWE geschafft hat, nämlich auf Augenhöhe zu den Männern dargestellt zu werden. Und selbst eine Becky Lynch, selbst eine Rhea Ripley, wir haben keine Intergender-Matches, wir haben keinen weiblichen Intercontinental-Champion, wir haben dafür einen Women's Intercontinental-Title. Jetzt, China hat Geschichte neu geschrieben und China hat Sachen gemacht, die bis heute halt niemand nachgeholt hat. Leider auch eine sehr, sehr tragische Geschichte im Wrestling, die mit ihren eigenen persönlichen Dämonen zu kämpfen hatte, aber für mich China eine absolute Legende in diesem Sport. Dann gehen wir noch mal in eine andere Richtung. Awesome Kong. Wenn ich Gay Kim nenne, muss ich auch Awesome Kong nennen. Amazing Kong, Karma, nennt sie, wie ihr wollt. Von ihr werden bis heute Legenden erzählt. Ihre Shoot-Interviews sind legendär und ihre Matches sind legendär. So ein großartiger Mensch könnt ihr auch sehen in der Serie, wie hieß sie denn? Glow, da hat sie ja auch mitgespielt, die gute Awesome Kong. Unglaubliche Matches einfach geschlagen. Ist eine absolute Wrestling-Legende und für mich auch eins der größten What-Ifs. Also wenn damals die WWE-Karriere einfach ein bisschen anders verlaufen wäre, ich glaube, sie hätte die komplette Divas-Ära damals auf den fucking Kopf gestellt.
100%, weil sie eben nicht das mitgebracht hat, was die Divas-Ära ausgemacht hat, sondern eine ganz, also die war wirklich die Antithese zu allem. Und das ist übrigens auch, ist ein schöner Querverweis, weil Aja Kong, die ich genannt habe, und dann eben Awesome Kong, Amazing Kong, wie du es gerade gesagt hast, das wäre perfekt gewesen. Sie hat diesen Vibe von diesem Big Woman Wrestling einfach auch ins TV gebracht und das ist halt schon wirklich sehr beeindruckend. Also gerade auch in die TNA-Zeit, die habe ich damals aktiv mitverfolgt, wo du gesagt hast, das ist ein Erscheinungsbild, um Gottes Willen. Die kann, und das passt eigentlich auch zu diesem China-Pick so ein bisschen, die kann auch jeden Mann einfach glaubwürdig einfach mal umhauen. Und das muss
ich
auch
bekennen. War ja auch im Rumble mit drin. Leider heute nur noch eine Randnotiz in der WWE-Geschichte, aber trotzdem ein großes What-If. Und die letzte Person ist für mich Mickey James. Was auf der einen Seite Trish Stratus war, ist auf der anderen Seite Mickey James. Mickey James hat es geschafft, aus einer Karriere, aus dem Independent-Bereich, wo sie verschrien worden ist und wo sie einen Ruf weg hatte, als leichtes Mädchen, die mit den Wrestlern immer zusammen war und sich hochschlafen wollte, hat sie es geschafft, zu der Wrestling-Legende für mich zu werden. Sie hat es bei WrestleMania auf eine Card geschafft mit einem Match gegen Trish Stratus, an das man sich bis heute erinnert. Hat unglaubliche Storylines gehabt, hat sich durch beschissene Storylines durchgekämpft wie Piggy James, wurde mit einem fucking Müllsack von WWE verabschiedet, ist wieder zurückgekommen mit Titel in der Hand und wird trotzdem heute als Wrestling-Legende gefeiert. Die hat immer wieder gegen diesen Ansturm angekämpft, immer wieder sich komplett neu erfunden und immer wieder es irgendwie geschafft, wieder nach oben zu kommen, weil einfach sich Qualität am Ende durchsetzt. Und für mich Mickey James eine der besten Wrestlerinnen, die jemals gelebt hat, meiner Meinung nach.
Also da kann ich auch hundertprozentig mitgehen. Muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, da bin ich ehrlich, den Namen hatte ich irgendwie ausgeblendet, aber du hast 100% recht. Also da auch einfach nochmal Shoutouts an dich, weil das einfach nochmal so eine Eröffnung des Horizonts ist. Das ist wirklich wahr. Also Mickey James hat so viel Scheiße gefressen, wirklich, die hat so unglaublich viel Scheiße gefressen und sich da auch, ne, also das war 2006 bei WrestleMania 22, was du gerade gesagt hast, wo sie dann gegen Trish Stratus in Chicago angetreten ist in der Allstate Arena. Das ist eine Zeit, da sind Frauen trotz einer Trish Stratus und Alita zuvor immer noch als Eye Candy angesehen worden und eine Mickey James genauso. Ne? Da gab es dann auch diese obszöne Geste, die dann irgendwie rausgeschnitten wurde und so weiter, ja. Aber sie hat ja tatsächlich darauf und danach immer noch eine hervorragende Karriere hingelegt, wo du einfach auch sagen musst, sich nicht unterbuttern lassen. Gegen diesen ganzen Druck, gegen all das, was dir diese Companies und ja auch irgendwie dieses Patriarchat entgegenschmeißt, dann anzukämpfen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann ich absolut nachvollziehen, finde ich einen sehr, sehr guten Pick, Virgil.
Ja, und dann habe ich noch meinen kurzen Mount Rushmore des deutschen Women's Wrestling mitgebracht, und zwar meine vier Frauen, die für mich, auf die einfach alles fußt, was wir heute haben. Das sind auf der einen Seite Vesna Buzic. Vesna, die ihr vielleicht kennt, war sie bei Shimmer in den Ring gestiegen, sie ist in Japan in den Ring gestiegen, der Creation Panther, eine absolute Legende. Blue Nikita, auch in Japan gewesen, die griechische Wrestlerin, auch hier in Deutschland groß geworden, auch in England gewesen, mit ihr arbeite ich auch super gerne zusammen. Jessie Gabbard, Alpha Female, was die gerissen hat, auch nochmal im Spätherbst ihrer Karriere. Mae Young Classic mit dabei gewesen, in Japan gewesen, MMA-Karriere, hat inzwischen ihre eigene Promotion, wo ihr euch immer noch Tickets holen könnt im Übrigen.
Schaut und rein, Jessie unterstützen.
Und Melanie Gray. Also Melanie Gray wird auch ein bisschen für mich unter Wert verkauft. Sie hat für mich eine Generation in der WXW auch getragen, WXW Women's Champion gewesen, war ein absoluter Charakter. Und ja, das sind einfach die vier Frauen. Und wenn die nicht da gewesen wären, weiß ich gar nicht, wie das Women's Wrestling heute in Deutschland aussehen würde. Und ich bin gespannt, welche von den Frauen in ihre Fußstapfen steigen werden in den nächsten Jahren.
Das ist auf jeden Fall etwas, was wir spannend wirklich mitverfolgen werden und wo euch hoffentlich der Virgil in Zukunft auch mal mehr hier berichten wird. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen angeteased, vielleicht schaffen wir es mal, dass wir auch irgendwie über deutsches Wrestling mehr podcasten und dass wir da vielleicht dem Virgil jemanden an die Seite stellen, wo man sagen kann, die können sich dann auch ein bisschen aneinander aufarbeiten. So, wir gehen abschließend heute in eine Fragerunde, die wirklich sehr gut war. Wenn ich mir das angucke, da sind einige Fragen dabei. Wir versuchen das Ganze mal ein bisschen abwechselnd so zu beantworten. Ich werfe dir da auch mal ein bisschen was zu. Kannst du, wie gesagt, beantworten, wie du willst. Just Luna fragt, glaubt ihr, dass die immer schärferen Einreiseauflagen eine Rolle für den WrestleMania-Ticketverkauf spielen könnten und sich eventuell auch auf weitere Events auswirken kann?
Also ich glaube schon, dass WrestleMania ein Event ist, wo tatsächlich viel international auch gereist wird, aber die Leute müssen sich das halt auch leisten können. Also Flüge sind auch nicht günstiger geworden, Hotel ist auch nicht günstiger geworden, Verpflegung ist auch nicht günstiger geworden. Einreisebedingungen sind mit Sicherheit eine Sache, aber ich glaube, das wird nicht den Großteil dessen ausmachen. Ich glaube auch, dass die USA im Moment nicht so das attraktivste Land sind, um da überhaupt Urlaub zu machen, also WrestleMania hin oder her.
Ja, wenn selbst ich, der letztes Jahr da irgendwie dreimal drüben war, mir aktuell überlege, ob ich rüberfliege, dann könnt ihr sicherlich davon ausgehen, dass ich das genauso sehe. Super Saiyan Ruffy fragte, wenn AEW und WWE fusionieren würden, was wäre ein Traummatch von euch? Virgil, du gerne zuerst, dann gebe ich auch danach meinen Pick.
Boah, das ist gemein, du konntest länger drüber nachdenken.
Nein, ich kann dir meinen geben, pass auf, ich kann dir meinen geben.
Warte, MJF gegen Seth Rollins.
Cooler Pick. Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich gehe mit einem Frauenpick. Ich muss sagen, ich würde ganz gerne die Version nochmal, die wir jetzt haben, von der Rhea Ripley und der Toni Storm gegeneinander sehen. Unglaublich gerne. Das wäre wirklich was. Das würde ich sehen. Vor allem auch mit der History, die beiden haben, wie close die beiden eigentlich sind. Ja, wir hatten zum Beispiel auch Matching Tattoos. Also das wäre, glaube ich, etwas, was mich total anziehen würde. Und klar gibt's da irgendwelche anderen Picks. Also gerade ich irgendwie auch, der so ein Kevin Owens Stan war, der sagt so, der kann viel. Könntest du mir jetzt genauso, was weiß ich, gegen den Hangman geben oder ähnliches. Also, da hätte ich genauso Bock drauf. Ultimate Warrior fragt, würde AEW einen Roster-Split einführen? Würde er dem Ganzen gut tun? Oder vielleicht eine bessere inhaltliche Trennung des Produkts? Beziehungsweise vielleicht sogar einen Timeslot-Wechsel für Collision?
Haben sie den nicht so ein bisschen? Ich meine, Ring of Honor gibt's doch auch, oder? Also, und wo ist Athena eigentlich? Die Sache ist, du willst ja auch nicht kopieren. Das ist halt so das Ding. Du willst ja nicht exakt dasselbe machen, was die anderen machen. Und der Vergleich ist da ein bisschen schwer. Generell, natürlich wäre ein Roster-Split super. Ich bin auch ein Verfechter davon, wie All Elite Wrestling würde es gut stehen, wenn sie eine reine Women's Show haben, die eine Stunde geht, wo sie einfach wirklich die ganzen Talente, die sie haben, einsetzen. Wo du einen Road-Agent dabei hast, die sich um so eine Show kümmern. Du darfst dann halt nicht die Frauen komplett aus dem Programm rausziehen, weil das muss ja trotzdem irgendwo Gleichberechtigung sein. Aber das wäre zum Beispiel gut. Ich weiß nicht, ob es einen harten Roster-Split braucht. Weil du willst ja auch, dass die Leute, die Dynamite gucken, weiterhin Collision gucken.
Genau, also ich würde zum Beispiel für einen Title-Split appellieren, dass du halt einfach irgendwie sagst, was sich der TNT-Title, Collision läuft auf TNT, pack den fest zu Collision. Pack die Trios-Titel fest zu Collision, mach halt irgendwie sowas in die Richtung und das Roster, das kann ja variieren, weil auf der anderen Seite, wenn du weißt, du kriegst bei Collision halt auch irgendwie nur die B-Superstars und sie wechseln ja dann doch immer wieder ganz durch, hast du mal einen Darby Allin, hast du Young Bucks, heute Nacht hattest du FTA da, hattest du auch den Hangman und so weiter da, das tut der Show auch gut und das zieht halt auch Zuschauer und ich glaube, du musst es auch so booken, dass dir Zuschauer in die Halle kommen. Wir hatten das ja schon, wo Collision dann tatsächlich nicht mehr gut besucht war. Emskirata fragt, die Menge an Videos, Skits und Lobhudeleien von WWE für AJ Styles sind schon sehr verwunderlich und unglaublich. Denkt ihr, dass man hier aktiv versucht, AJ einen Wechsel zu AEW für sein wirklich letztes Jahr so schwer wie möglich zu machen?
Nee, ich glaube, die sind einfach nur nett und mögen AJ sehr tatsächlich. Ich glaube, wenn AJ Styles nochmal zu All Elite Wrestling gehen will, macht er das. Wenn er nochmal zu New Japan gehen will, macht er das. Wenn er nochmal zu TNA gehen will, macht er das. Ich glaube, er macht gar nichts davon. Der wartet, bis sein Sohn vielleicht doch in den Ring steigt und dann catcht er mit dem ein bisschen ab.
Genau, also ich gehe davon aus, dass AJ irgendwann nochmal im Ring stehen wird. Der würde nicht umsonst sagen, hey, jeder darf sich das irgendwann einmal leisten, quasi zu unretiren. Aber ich gehe auch, so sehr ich mich darüber freuen würde, ihn theoretisch bei AEW und dem einen oder anderen Dreammatch zu sehen, vor allem, weil wir gesehen haben, er kann es eigentlich noch. Ja, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich würde ihn gern gegen Ospreay oder Kenny oder Ähnliches nochmal sehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich den Case dafür machen, hey, kommt vielleicht jetzt dann am Montag in Georgia dann das Thema Hall of Fame, wir führen ihn ein. Kannst du dann irgendwie im selben Jahr noch woanders antreten? Machst du das? Ist das dann so ein Moralding? Auf der anderen Seite, ich glaube einfach, die WWE, also diese Lobhudeleien, ich würde das gar nicht sowas bezeichnen, ich glaube, die mögen ihn einfach und ich glaube einfach, der hat da eine Legacy hinterlassen, ist ja auch dann schon 10 Jahre da und man will dem halt in irgendeiner Art und Weise gerecht werden. Bei Cena hatte man ein Jahr, bei AJ kam das halt sehr abrupt und jetzt da gar nichts mehr zu machen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch. Er kommt ja auch aus Georgia.
Wobei das mit dem abrupt stimmt ja nun nicht mal. Das ist ja nur für uns abrupt. Offensichtlich hat der AJ Styles in Interviews selber gesagt, er wollte eigentlich letztes Jahr bei WrestleMania retiren, war davor aber verletzt, kam gerade zurück und hat gesagt, 2 Monate später fände ich scheiße, pass auf, ich mach weiter bis zum Royal Rumble. Und ich glaube, dass jetzt Hall of Fame kann ich mir bei ihm zum Beispiel auch sehr, sehr gut vorstellen. Warum denn auch nicht? Und am Ende des Tages, er wird es ihn nicht allen Menschen auf dieser Welt recht machen können, weil es wird die Leute geben, die sind sauer darüber, dass er nicht nochmal zu TNA geht. Es gibt Leute darüber, die sind sauer darüber, dass sie nicht ihr Dreammatch sehen. Es gibt Leute, die sagen, er wäre ein Verräter, wenn er noch irgendwo anders hingeht. Am Ende des Tages ist er auch nur ein Mensch, der seine eigenen Entscheidungen trifft. Und wenn er unbedingt vielleicht nochmal irgendwas machen möchte, ich finde, das hat er sich verdient. Der Mann grindet, seitdem es die WCW gab, hat er schon angefangen zu catchen. Der kann machen, was er will. Der ist uns gar nicht schuldig.
Nee, und vor allem, dass er sich bis heute so gut rühren kann, ist sowieso ein absolutes Wunder. Also, ne, was ja auch für einen Stil gegangen ist, ja, der kann vielleicht irgendwie kein Spiral Tap oder sonst was mehr machen, aber, ne, also...
Ich wünsche ihm, dass er mal so einen Raketenausflug macht in die Atmosphäre, um festzustellen, dass die Erde noch eine Kugel ist.
Guter Punkt.
Kann er sich leisten?
Kann er sich auf jeden Fall leisten. Wahrscheinlich, genau. Jetzt kommen 2 Fragen, die fasse ich mal zusammen. Da ist ein bisschen mehr Text dabei. Von Zuckerglasur und Christian Jakob. Hi ihr beiden. Erstmal danke für eure tolle Arbeit. Mir gehen ja diese Dirt Sheets auf den Keks. Und wenn ich schon den Namen Dave Meltzer höre, muss ich mit den Augen rollen oder lachen, da er für mich einfach ein Quacksalber ist, der gefühlt täglich 100 eventuelle Szenarien in den Äther kloppt und wenn eins mal stimmt, sich auf die Schulter klopft und diesen Spruch, ich hab's euch doch gesagt, bringt. Wie steht ihr zu ihm beziehungsweise solchen Experten? Und Christian Jakob kritisiert dann auch noch an Dave Meltzer. Der meint nämlich auch, dass viele seiner Berichte auf vagen Aussagen ohne klare Quellen und Transparenz basieren, weshalb die Glaubwürdigkeit schwer einzuordnen ist. Als Beispiel wird diese Brody King Story, die wir jetzt gerade bei AEW hatten, genannt, die dann eben auch als falsch bestätigt wurde. Wie seht ihr Meltzers Arbeit heute? Willst du dich der Sache annehmen, Virgil?
Also es gibt so etwas, was man sehr einfach machen kann, wenn einen die Sachen von einer anderen Person nicht interessieren. Das nennt sich Ignoranz. ich würde mein Leben damit verschwenden, wenn ich jetzt auf Twitter die ganze Zeit nachgucken würde, was Meltzer denn sagt. Ich bekomme sowas auch nur durchgespielt, weil es auf irgendwelchen anderen Newsseiten sind und je nach Thema gucke ich mal kurz rein, schüttel dann den Kopf und dann verbringe ich wieder was anderes. Dann mache ich mir einen Kaffee, dann höre ich mir ein gutes Lied an oder mache irgendwas anderes mit meiner Zeit. Klar, Dave Meltzer hat ein unglaubliches Wrestling-Wissen, aber dass man den Mann und seine Meinung, wie gut Wrestling-Matches sind, spätestens seit 7 Jahren nicht mehr ganz so ernst nehmen kann, wenn da einfach irgendeine random Show ist und jedes Match hat über 4 Sterne, weiß ich nicht, was er sieht. Aber das ist mir auch am Ende des Tages egal. Also ich beschäftige mich lieber mit den Sachen, die mich interessieren. Ich gucke mir lieber Sachen an, wo ich weiß, ich gehe danach mit einer guten Stimmung raus und ich finde, das solltet ihr alles auch machen. Wenn euch die Meinung von Dave Meltzer interessiert, meinetwegen, mich interessiert sie nicht so sehr.
Ich kann da auch nicht mehr viel hinzufügen. Ich sag ganz ehrlich, also ich sehe das genauso mit den Bewertungen. Es ist eine subjektive Meinung. Ich muss aber auch ehrlich sein, ich glaube, Dave Meltzer sagt auch, dass es seine subjektive Meinung ist und dass die Leute das halt auch nicht so sehen müssen. Und ich glaube, das ist ja grundsätzlich mit Wrestling-Meinungen so. Also was zum Beispiel ich auch, wo ich anderweitig noch Wrestling-Content erstelle, teilweise Hass bekomme, weil ich einfach eine Meinung habe, die niemand teilen muss. Also auch unsere Meinung, ja, ne, muss niemand für selbstverständlich oder höher ansehen. Also ihr könnt eure Meinung haben und die auch vertreten. Und genau das, so sollte die halt auch einfach Meltzer nehmen. Meltzer ist für mich ein extrem guter Wrestling-Historian, weil er einen großen Faktor hat, aber er ist für mich keine Newsquelle. Da gibt's heute wahrscheinlich dann Leute, die bessere Beziehungen haben. Auf der anderen Seite, eine Sache will ich noch adressieren, dieses Thema Quellen und im Wrestling werdet ihr nie irgendwelche Quellennennungen hören, weil die Leute genauso ihre Quellen gefährden würden, wenn sie sagen, die Person aus der WWE im Büro XY hat mir das gesagt, weil also da deswegen heißt es halt auch Dirt Sheets. Also verlasst euch einfach auch nicht auf Dirt Sheets und nehmt es als das, was es ist. Es ist halt ein Hintergrundrauschen. Du wirst es in den Shows hören.
Dave Meltzer hat 1996 gesagt, dass King Mabel der dritte Mann von der NWO wird, liebe Leute. Und ihr lest immer noch, was er wie er Matches findet. Was soll ich euch sagen?
Ja, eben. Also, ne, wie gesagt, take it with a grain of salt. So ist es einfach.
Ja. Nehmt als Unterhaltung.
Ja. Genau. Und vielleicht stimmt ja auch mal was, und das ist ja auch gut, aber vielleicht stimmt's halt auch einfach mal nicht. Ne? Ja. Also es ist ja auch einfach so. Also das ist auch irgendwo so ein bisschen Wrestling-Journalismus, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und vor allem, eine Sache dürft ihr nie unterschätzen, Wrestling-Journalismus wird auch von Wrestling-Promotions selber gelesen und damit wird auch in irgendeiner Art und Weise umgegangen. Also könnt ihr euch sicher sein, dass manchmal auf solche Meldungen auch reagiert wird und genau das andere dann gemacht wird. Also da wirklich den heiligen Gral der Weisheit zu finden, glaube ich, ist so oder so unmöglich. Der gute Silvasa fragt, aber das hatten wir eigentlich schon vorweggenommen, hat sich das Konzept von Elimination Chamber genauso wie das von Hell in a Cell ausgespielt? Das können wir eigentlich beide mit einem Ja, wenn es um den PLI geht, beantworten. Gerne, wenn es passt von der Stipulation her, sonst zu Matches. Und jetzt eine Frage, kann ich dann an dich adressieren und sage ich danach dann auch selber was dazu. Wie es von YF42 Rune, wie sollte AEW mit den Fuck Ice Chants umgehen? Daraus vielleicht sogar eine Story spinnen, Virgil.
Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man eine Story daraus spinnen muss, aber ich finde, man sollte die auch nicht wegblieben. Also die politische Situation in den USA ist eine sehr, sehr prekäre Situation. Ich finde, wenn auf der Straße unschuldige Menschen erschossen werden, dann ist das nichts, wo man wegschauen sollte. Und ich finde, das ist auch nichts, was man aktiv unterbinden sollte. Ich finde schön, dass die Fans bei All Elite Wrestling offensichtlich sich in einem Safe Space dann bei dieser TV-Aufzeichnung einfach fühlen und ihren Emotionen freien Lauf lassen sollten. Und ich bin auch absolut ein sehr starker Verfechter dafür, keinen Zentimeter nach rechts zu gehen. Also von daher finde ich alles in Ordnung.
Was soll ich denn da jetzt noch dazu sagen? Ich schließe mich all dem, was Virgil gesagt hat, an, weil ich könnte es jetzt wahrscheinlich nur schlechter machen. Deswegen mache ich das jetzt einfach gar nicht und unterschreibe Virgils Statement hier. Ja, und damit sind wir lustigerweise wieder. Ich versuche jede Woche nicht, dass es irgendwie 1,5 Stunden werden, Virgil, aber es werden immer wieder 1,5 Stunden. Am Ende dieses dieswöchigen Hauptkampfs sind wir angelangt. Ich bedanke mich bei dir, ganz ehrlich, Virgil, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles hier mit mir aufzuarbeiten, diese mannigfaltigen Themen. Ich bin dir sehr dankbar für dieses Thema, weil jede Woche ein anderes Thema von einem Gast zu bekommen, ist super erfrischend und ist für mich auch immer so ein bisschen, wo ich dann sage, okay, da kann ich auch mal ein bisschen zeigen, was denn meine Meinung zu Themen sind, die ich vielleicht gerade nicht auf der Agenda habe, beziehungsweise ein bisschen zeitlos sind. Also wir versuchen ja auch hier dann zeitlose Themen zu adressieren, denn auch die bunte Welt des Wrestlings bringt nicht jede Woche die größten News. Also kann man dann auch einfach mal andere Dinge adressieren, die genauso Platz haben sollten. Ich hoffe, ihr habt da draußen so viel Spaß mit dem Hören dieser Ausgabe, wie ich beim Aufnehmen mit Virgil gehabt habe. Deshalb gibt's von mir, aus von dem her eigentlich nur noch diesen guten Satz, den ich jetzt jede Woche sage, seid kein Tribalist und genießt Wrestling mit auf den Weg. Und Virgil, du hast die letzten Worte.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Es hat wie immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Lass uns gerne öfter und mehr und viel, viel mehr miteinander reden, über viele tolle Themen diskutieren. Danke euch an alle da draußen, dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt an diesem schönen Tag. Geht einfach mal zu einer Wrestling-Show bei euch in der Nähe, weil dort seht ihr die Superstars von morgen, wie zum Beispiel Dorian van Dux, der jetzt bei NXT ist. Der gute Mike DiVecchio, ehemaliger GWF World Champion, den hättet ihr sehen können. Also geht zu Wrestling-Shows, seid dabei, seid aktiv. Wrestling ist geil und wir machen weiter. Bis dann.